Der fing an, die Gläser zu spülen. Ich fing an, die Anlage auszuschalten und die ersten Kabel abzustöpseln und so weiter. Das musste ja alles zusammengebaut werden, also auseinandergebaut und zusammengepackt werden und so weiter. Und er machte, wie gesagt, dieses Radio an. Und es war halb. Und der Rias 2 hat zu der Zeit immer zur halben Stunde Nachrichten gebracht. Das heißt, das Erste, was wir gehört haben, waren Nachrichten. Und die Nachrichten waren natürlich um 1.30 Uhr in der Nacht vom 9. zum 10. November monothematisch. Nämlich, die Mauer ist offen.
Herzlich willkommen in der letzten Folge Großstadtballett im Jahr 2019. Heute in der Extended Version zu Gast, der Berliner DJ Thomas Haag. Wir präsentieren 100 Minuten Podcast-Zeitreise in die Mauerfallnacht und seine Expedition aus dem nächtlichen Ostberlin rüber in den Westen. Außerdem hörst du die ersten Wetternachrichten in einem Podcast. Also lehn dich zurück und genieße eine Unterhaltung in der 260-Grad-Bar über den Dächern des Mercedes-Benz-Platzes unweit der Eastside Gallery. Eine Location gemacht für das heutige Thema. Here we go.
Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Das Großstadtballett beginnt in wenigen Augenblicken. Bitte nehmen Sie alle Ihre Plätze ein. Die Vorstellung beginnt.
Hallihallo, Hallöchen zum Podcast-Retreat hier an Weihnachten 2019 im Großstadtballett. Und das Großstadtballett bin ja nicht nur ich, wie bekannt, sondern auch mein Gast. Mein Gast ist heute Thomas. Hallo Thomas, herzlich willkommen.
Hallo.
Wo sind wir hier heute? Wir sind über den Dächern Berlins mit einem 260-Grad-Blick. Warum nicht 360?
Ich glaube, der Balkon hat nicht ganz rumgereicht.
Oh, das ist die Wand und der Notausgang im Hintergrund. Wir befinden uns heute in der 260-Grad-Bar auf dem Mercedes-Benz-Platz.
Genau, auf dem Dach der Verti Music Hall.
Stimmt, ist übrigens, die Verti Music Hall ist ja meine Top-Adresse für Konzerte.
Tatsache.
Ja, also den Klang, den du dort drin hast, kriegst du, glaube ich, in Berlin nirgendwo.
Kann sein. Ich finde es ja leider eher hässlich.
Ja, hässlich ist es.
Also auch innen drin eher hässlich, also misslungen optisch. Aber der Sound ist natürlich gigantisch.
Schön ist es nicht. Und ist total witzig. In der oberen Etage gibt es ja diese Tribüne. Und ich glaube, man hat beim Konzeptionieren damals einen Fehler gemacht. Und diese Stufen, die sind so blöde angeordnet. Und dann sind die ja so teilbeleuchtet. Mhm. Und dann ist mal eine nicht beleuchtet. So, ich glaube, zwei beleuchtet, eine nicht. Mhm. Und ich saß im März mit meiner besten Freundin beim Rye-X-Konzert. Mhm. Und die erste Person geht runter und stolpert. Und ich sage, das kann doch nicht sein. Der hat sich ja doof angestellt. Zack, ja. Die nächste hinterher auch gestolpert. Sag ich so, ey, wenn jetzt jeder stolpert, es ist jeder gestolpert. Und dann, meine beste Freundin wollte irgendwie los und hatte sich gar nicht getraut aufzustehen, weil sie Schiss hatte, da zu stolpern. Dreimal darfst du raten, was passiert ist.
Ja, rate mal, ja.
Okay. Sie ist gestolpert und ich bin dann auch nochmal gestolpert. Ich bin da so ein kleiner Tollpatsch.
Tolle Treppe.
Ja, genau, da sitzen wir heute über der Verti Music Hall. Heute ist, glaube ich, auch noch Konzert. Heute Abend?
Ah ja, das kann sein, weiß nicht.
Ich auch nicht, aber...
Ein verregneter Sonntag.
Genau, verregneter Sonntag. Sieht gar nicht so schön aus draußen.
Also, aber von hier oben geht es trotzdem, oder?
Ja.
Also wenn man rausschaut?
Ich muss mich ja so ein bisschen umdrehen, weil ich quasi mit dem Rücken zur Spree sitze. Und dann kriege ich wieder einen steifen Nacken heute. Nee, schön, dass das geklappt hat und schön, dass du auch Zeit hast. Und
ja, ich freue mich auch.
Dass auch die Damen und Herren des Etablissements uns hier den Platz angeboten haben. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen...
An der Stelle nochmal vielen Dank an vielen die Dank. 260 Grad Bar.
Was hast du gerade gesagt? Bis wann nehmen wir auf? Bis 23.30 Uhr?
Ja genau, da hat der Mann hinter der Bar kurz einen Schreck bekommen, weil jetzt ist gerade mal 14 Uhr.
Ja. Wo andere trinken jetzt Kaffee und Kuchen und wir sitzen hier mit einer frischen Cola, keinem alkoholischen Getränk. Ne?
Ja,
man muss auch. Ja nicht immer, man muss ja nicht
ab mal 22 trinken. Uhr trinken wir.
Ja, stimmt. Und dann kommt eigentlich, ich hoffe, dass auch noch ein bisschen Essen kommt heute. Mhm. Irgendwie so eine kleine Pizza oder so, das wär was Ehrliches.
Wenn wir sie uns liefern lassen, müssen wir zwischendurch anrufen irgendwo.
Mach mal. Was ist deine Lieblingspizza?
Ich glaube Fungi einfach.
Echt?
Also Tatsache einfach mit Pilzen oder sowas.
Ja. Ich weiß, ich könnte das gar nicht beantworten.
Nee, also finde ich auch schwer.
Ich habe letztens mal eine mit Mandarinen gegessen und Walnüssen.
Also erstens gehen Walnüsse bei mir gar nicht wegen Walnussallergie.
Oh.
Und was Süßes auf einer Pizza.
Ist tatsächlich ein bisschen
so, es gibt kurios. Auch diese mit Ananasscheiben drauf, diese Pizza.
Box. Hawaii.
Ja, schon die Idee. Wie könnt ihr nur?
Nee, okay, dann keine Nusspizza für dich. Was passiert dann? Geht dein, schwillt dein Gesicht an? Oder?
Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, weil ich jetzt bestimmt schon 30 Jahre keine Walnüsse mehr gegessen habe. Also vielleicht reagiere ich auch gar nicht mehr allergisch drauf. Also ich habe nicht die geringste Ahnung. Also ich habe es dann einfach irgendwann mal gelassen, weil ich glaube, dass ich darauf allergisch reagiert habe. Vielleicht habe ich auch auf irgendwas anderes allergisch reagiert und habe das dann auf die Walnüsse zurückgeführt und das stimmt alles vorne und hinten nicht. Aber seitdem lasse ich Walnüsse weg und kann damit hervorragend leben.
Wir müssen sie auch nicht testen heute.
Danke.
Nicht, dass wir hier noch einen Notarzt rufen müssen, der dann unten vor einer verschlossenen Tür steht.
Oder du mit einem Kugelschreiber so ein Luftröhren.
Kann ich. Habe ich ja mal gelernt. Mach ich.
Nee, bitte nicht.
Nee, das willst du auch nicht. Nicht, dass du dann irgendwie mit einer Halskrause morgen zur Arbeit musst.
Ja, und das ist blöd. Außerdem erkläre ich dann meiner Frau, dass der Kugelschreiber fehlt.
Das ist natürlich das Schlimmste an der ganzen Sache. Thomas, woher kennen wir uns eigentlich?
Wir kennen uns aus dem Süßer gestern.
Könnte sein, dass Süßer gestern mein Lieblingsclub ist.
Ich würde sagen, das ist deine Homebase, oder?
Es mein
ist,
Wohnzimmer. Hashtag Wohnzimmer.
Ich habe jetzt schon einiges deiner Podcasts gehört. Ich hatte das Gefühl, es führt immer auf Süßer gestern zurück. Komme, was da wolle.
Oder Süßer gestern oder mein 30. Geburtstag. Der war ja auch sehr präsent, die letzten 10 Folgen von 12.
Konnte ich ja leider nicht kommen. Tut mir sehr leid.
Ja,
herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Danke.
Aber ich hatte dir ja gratuliert.
Das stimmt, hast du. Ich weiß gar nicht, der Tag war so krass. Ich weiß nicht, ob irgendwann mal so viele Leute mir jemals zum Geburtstag gratuliert haben. Und du kriegst ja dann auch Nachrichten und WhatsApps und ich will ja auch auf alles eingehen, ne?
Ja, und kannst du vergessen.
Nee, ja, also nee,
keine Chance.
Ich wollte auch hier nicht mit Copy and Paste irgendwie was zurückschicken. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt sukzessive über die nächsten 2 Wochen und habe dann immer, meistens habe ich eine Sprachnachricht geschickt. Weil
und letzten Endes vergisst man trotzdem jemanden, oder?
Nö, ich habe alles.
Ach, echt?
Ja, es stand dann auch, glaube ich, 60 und eine 60 die ganze Zeit und es ging dann immer weiter runter, weil ich habe die Nachrichten ja nicht geöffnet.
Wie, ach, 60 Nachrichten?
Ja, oder vielleicht waren es auch weniger oder mehr. Man weiß es nicht. Und ich habe dann immer erst die Nachricht dann gelesen und dadurch war die Zahl dann immer noch da oder ich habe die als ungelesen markiert. Auf jeden Fall konnte ich dann antworten und wobei ich mich auch über Telefonate freue, ne, wenn man noch anruft. Ist ja auch weniger geworden heutzutage.
Oh, allerdings.
Da lieber eine 7 Minuten Sprachnachricht schicken.
Ja, schrecklich. Ich hasse Sprachnachrichten.
Echt?
Ja, ich hasse die Dinger. Ich bin unterwegs und dann kommt so eine bescheuerte Sprachnachricht, die kann ich mir da nicht anhören. Ich höre mir jetzt nicht, ich halte nicht 7 Minuten lang mein Telefon ans Ohr, wenn ich im Supermarkt bin oder was, meine ich.
Oder mit AirPods.
Ja. Oder auch eben nicht.
Ganz schrecklich. Ich habe mir jetzt ja welche gekauft. Und
die Pro?
Ja.
Echt?
Weil es was die ersten iPhone-Kopfhörer, die in ihr sind, also mit so einem Gummiknüppel da dran, und die davor, die waren einfach unangenehm. Die konnte ich nicht tragen, da habe ich nach 5 Minuten Schmerz im Ohr gekriegt. Also ich möchte nicht erklären, wie doll das weh getan hat, aber konnte es nicht tragen.
Ich sehe die Tränen im Auge.
Ja, die sind wird langsam hier so eine leichte feuchte Situation im Auge. Ja. Nee, aber die sind echt gut und die haben vor allen Dingen so eine coole Funktion. So ein Transparenzmodus. Also einmal so Geräusch unterdrücken, also dieses Noise Cancelling und dann Transparenzmodus. Da sind Mikrofone drin und dir wird halt alles aufs Ohr gespielt, was in der Umgebung passiert. Also du kannst auch mit den Kopfhörern im Ohr an der Kasse stehen und bezahlen. Aber es sieht halt einfach mega dumm aus.
Ja.
Wenn du die ganze Zeit mit Kopfhörern rumrennst. Ja.
Und das muss man leider sagen. Es sieht so ein bisschen aus, als hätte sein Wattestäbchen vergessen.
Ist es unhöflich?
Ja, finde ich ja. Das ist ja so, als würde ich mit den Kopfhörern, die ich jetzt hier habe, die ich jetzt aufgesetzt habe, im Supermarkt irgendwo bezahlen gehen oder keine Ahnung, irgendwo hingehen und mit irgendwem anfangen zu reden. Der denkt doch auch irgendwie, ja, versteht ihr mich jetzt? Versteht ihr mich nicht? Labert er einfach nur in die Weltgeschichte rein oder so? Meint er mich jetzt überhaupt oder so mit seinen Kopfhörern? Ja, es hat schon was Unhöfliches. Ob das nun kleine Earpods sind oder Kopfhörer, egal welche Art oder so.
Aber finde ich. Letzte Wochenende war das schon ganz praktisch, weil ich rumgetigert bin und Sachen vorbereitet hatte für die Aufnahme bei dem Boxkampf und da hatte ich die Kopfhörer drin Und mein Telefon hat 2-3 Mal geklingelt. Und dann konntest du halt weitermachen und hast schnell hier raufgedrückt und hast telefoniert und musst es nicht ein Handy rausholen und irgendwas halten. Dann ist es schon praktisch, ne? Aber so, nee, zum Training ist es ganz gut, aber ich glaube, so durch die Gegend zu laufen, damit mit Leuten sich zu unterhalten. Wobei die Damen und Herren ja bei Rewe in der Kasse ja auch alle Kopfhörer im Ohr haben.
Ach, ernsthaft?
Na, die sieht jetzt richtig, das sieht richtig hochmodern aus jetzt bei Rewe in der Kasse. So richtig so mit so einem Bügel hier, sehen aus wie so Piloten.
Okay.
Weil die, kennst du noch so die klassischen Ausrufe im Supermarkt hier?
Ah ja.
Die 14 für die 13.
Ja, ja.
Gibt's nicht mehr.
Ah,
abgelöst.
Okay. Das geht jetzt alles auf die Kopfhörer, verstehe.
Die machen das, die sprechen dann in ihr Rand rein wie so ein Security und dann geht's los. Okay. Wir haben uns im Süßwar gestern kennengelernt und ich muss mal wieder so ein bisschen zurückkommen. Nicht einfach nur beim Feiern oder auf der Tanzfläche, sondern...
Aber letzten Endes doch.
Ja, eigentlich schon. du bist in einer Nebenfunktion Schallplattenunterhalter.
Ja, das Nebenfunktion musst du da wegnehmen. Nee. Das ist schon das, was
also
ich mache.
Ach so, dein Hauptjob?
Ja, würde ich sagen.
Ah, okay. Ich dachte, das mit dem Radio ist dein Hauptjob.
Nee, kommen wir ja noch zu.
Ach so. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da hatte ich jetzt natürlich einen kleinen falschen Gedanken.
Ja, ach, den haben, also das denken ja die meisten Leute, dass ich im Radio arbeite und nebenbei auflege, weil ja schon auch der Job als DJ ja oft einer ist, den Leute eben so nebenbei machen. Sie machen irgendwas und dann sind sie eben noch DJ. Bei mir hat sich das im Laufe der Jahre umgekehrt irgendwann, weil im Radio arbeite ich so 10 Tage im Monat. Aber ich lege halt viel öfter auf, also und verdiene auch Tatsache in der Zwischenzeit mehr Geld mit dem Auflegen als mit dem Job im Radio. Und insofern ist das halt einfach, ich bin DJ hauptberuflich und arbeite noch im Radio.
Voll schön. Also ich würde gerne hauptberuflich im Radio arbeiten und wäre auch gern DJ.
Wobei, kannst du beides machen?
Ja, es geht alles.
Du bist jung, alles geht.
Ich bin jung. Mit 30 Jahren ist man noch jung. Wie alt bist du?
Na klar. Muss ich das verraten? Muss ich das verraten? Ich bin 51.
Niemals.
Aber ja.
Thomas sieht nicht aus wie 51.
Ja, tut mir leid.
Wesentlich jünger.
Ja. Gute Gene.
Gut gehalten, aber ich glaube, das kommt durchs Feiern.
Ich weiß gar nicht, ob das Feiern das selber ist.
Also auflegen.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein bisschen was damit zu tun hat, dass ich im Laufe der vielen Jahre, die ich jetzt schon auf dieser Welt bin, immer zu tun hatte mit sehr viel jüngeren Leuten als ich.
Und das hält jung.
Und das hält insgesamt, glaube ich, ganz gut jung. Ja.
Du wirst, wenn du nachher nach Hause fährst, noch eine wesentlich jüngere Aura spüren nach unserem heutigen Gespräch. Nein, Spaß. Nee, das finde ich ja cool, ey. Und was machst du beim Radio dann, wenn du da bist?
Ja, beim Radio mache ich, also das ist halt, ja, schräg. Normalerweise oder hauptsächlich lese ich da Wetter und Verkehr vor. Wetter und Verkehr und Veranstaltungstipps. Das ist so eine Schiene, die ich mache bei Radio 1. Die zweite Schiene ist, ich arbeite in der Nachrichtenredaktion. Das heißt, lesen, schneiden, sprechen, Nachrichten und so weiter. Ne? Also schreiben natürlich, also Nachrichten schreiben, dann O-Töne von Korrespondenten schneiden und so weiter. So ein Set von 3, 3,5, 4 Minuten Nachrichten fertig machen und dann ins Studio gehen und das lesen. Das mache ich auch. Und im Laufe der Jahre, die ich da arbeite bei Radio 1, und es sind jetzt fast schon 20 Jahre, krasser Mart, habe ich wirklich auch schon jede Menge andere Sachen gemacht. Also ich habe schon als Reporter gearbeitet. Ich habe in fast, naja, nicht wirklich in allen, aber in einigen Redaktionen gearbeitet, die der Sender so hat. Und habe auch schon einiges an Musiksendungen gemacht dort. Meistens in Vertretung für Kollegen, wenn sie nicht konnten oder so. Und ja, letzten Endes bin ich aus diversen Gründen oder manchmal auch ganz ohne Grund immer wieder eigentlich da gelandet. Wetterverkehr, Nachrichten, Punkt.
Cool. So. Kannst du dich an Nachrichten erinnern, die du eingesprochen hast, die sich so richtig festgebrannt haben bei dir? Irgendwas Schlimmes oder was Dramatisches oder was ganz Großes?
Nee, eigentlich nicht.
Nee. Mauerfall 89.
Ja, aber so lange lese ich dann doch noch nicht. Das ist ja schon 30 Jahre her.
Richtig, richtig cool. Und Kam mal so ein Moment auf, wo du überlegt hast, das halt hauptberuflich zu machen? Also das vielleicht ein bisschen noch mehr zu sprechen, länger zu arbeiten und weniger aufzulegen?
Naja, das hat sich ja miteinander entwickelt. Also als ich angefangen habe im Radio, habe ich ja sehr viel weniger aufgelegt. Hm. Also wirklich deutlich viel weniger aufgelegt.
Wann war das?
Und wie gesagt, vor 20 Jahren.
Etwa. Also
genau, also um die 2000. Also ich habe 99, habe ich 1999 habe ich angefangen in einem kleinen Radiosender namens Jazz Radio. Mhm. Das war der erste Sender, bei dem ich gearbeitet habe. Da habe ich etwas mehr als ein Jahr gearbeitet und dann bin ich Ende 2000 zu Radio 1 gegangen und habe so ab März 2001 dort eine Stelle eben bekommen, also so eine freiberufliche Stelle. Es sind ja alles immer nur freie Mitarbeiter dort oder fast alle. In dieser Nachrichten- und Service-Redaktion. Mhm. Und in der Zeit aber habe ich eben nicht wie heute maximal so 10 Tage im Monat dort gearbeitet, sondern gerne auch mal 20, 25 Tage, also richtig wie Vollzeit beschäftigt. Und ja, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, da noch mehr auflegen zu wollen als vielleicht ein, zwei Mal im Monat oder so. Aufgelegt habe ich da aber natürlich schon. Also ich bin also als DJ unterwegs seit 1993 hier in der Stadt, also beruflich sozusagen. Mhm. Und dann hat es sich im Laufe der Jahre so entwickelt einfach. Es sind immer mehr Kollegen gekommen, es sind ein paar Schichten weggefallen, die dann einfach nicht mehr gemacht werden und so weiter. Und so ist es dann immer weniger geworden bei Radio 1. Ich habe immer weniger Geld dort verdient, habe immer weniger gearbeitet, immer weniger Schichten dort bekommen und so weiter und so fort. Diese ganzen, ich sag mal so Seitensprünge, die ich hatte eben in andere Redaktionen oder in die Musik und so weiter, haben ja letzten Endes auch nicht dazu geführt, dass ich da dann irgendwie ein festes Bein hatte oder einen festen Stand. Sodass ich dann letzten Endes irgendwann, naja, eben auch gucken musste, ja, was mache ich denn oder so. Ich habe dann irgendwann mal angefangen noch zu studieren mit 44.
Cool.
Ja. Und
ich habe letztens schon überlegt, ob es nicht mit 30 sogar schon zu spät ist, nochmal zu studieren.
Ja, es ist niemals zu spät. Ja, ich habe Studenten bei mir in den Kursen gesessen gehabt, die waren noch älter als ich.
Ach.
Deutlich älter als ich.
Was hast du studiert?
Deutsche Literatur und Erziehungswissenschaften.
Wow.
An der HU.
Nicht schlecht.
Genau, auch ein ganz normales Tages-Vollzeitstudium gemacht. Das hat halt auch wiederum funktioniert damit, dass man eben nur 10-mal im Monat beim Radio arbeitet. Da habe ich mir halt irgendwie meine ganzen Kurse auf die allen andere Tage gelegt oder in die Vormittage, wenn ich abends im Radio gearbeitet habe oder. Das hat alles hervorragend funktioniert. Ich konnte beides in Vollzeit machen sozusagen. Also ich bin wie ein Student, der noch bei Mutti wohnt, an die Uni gegangen und habe dann mit denen da zusammengesessen. Und gar nicht so Studium neben dem Beruf, so dieses Ding habe ich eben einfach nicht gemacht, sondern Vollzeitstudium. Und wo war ich jetzt gerade und warum erzähle ich das? Achso, weil ja im Laufe der, genau, und das ist eben so passiert, ne? So im Laufe der Jahre immer weniger im Radio und immer weniger im Radio und ich musste mir halt überlegen, ja, was könnte ich jetzt machen und so. Dann habe ich halt, wie gesagt, eben auch angefangen zu studieren, weil ich auch dachte, ja, ich lese jetzt hier seit so und so 4 Jahren Wetter und Verkehr vor, das ist jetzt auch nicht der Wahnsinnsbrainer, ja, so. Und um jetzt mal irgendwie das Gehirn mal wieder so richtig anzuschubsen, brauche ich mal so volle Pulle Input oder so, fand ich das Studium auch super für.
Ah, du hast abgeschlossen, oder?
Ich müsste noch eine Arbeit schreiben.
Klassisch. Aber
im Prinzip bin ich fertig.
Ja. Im Prinzip, und wann machst du das?
Schauen wir mal. Nächstes Jahr.
Aber das ist ja auch so was ganz Klassisches, ne? Studieren und irgendwie nicht fertig werden.
Ja, wie gesagt.
Wobei, du hast ja keinen Stress.
Naja, genau.
Nicht so wie jemand, der mit so 27...
Ja, und der das noch braucht für irgendwas oder so, ne? Also... Ich brauche das jetzt nicht so dringend, den Abschluss für irgendwas. Schön wäre es, dann hätte ich mal so einen Abschluss. Ja, aber wenn nicht, mein Gott. Um da mal wieder die Kurve zu kriegen, so hat sich das dann im Laufe der Zeit entwickelt. Okay, also immer weniger im Radio bedeutete eben für mich, das anderes muss her, ich brauche ein anderes Standbein und so weiter. Und da habe ich dann eben das genommen, was ich kann. Und ich kann auflegen. Also habe ich halt versucht, mehr und mehr und mehr aufzulegen. Und das hat glücklicherweise auch vor allem in den letzten 10 Jahren eher so wirklich stetig zugenommen und gut geklappt. sodass ich also sagen kann, ja, davon kann ja, im Prinzip könnte ich jetzt fast schon davon leben, will ich aber auch gar nicht. Ich will gar nicht, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, ich will gar nicht so ein Ding haben, davon lebe ich und Punkt. So, ich mag das ganz gerne, dass eben so auf verschiedenen Säulen steht.
Das ist ja wie bei mir. Ich habe diesen Hauptjob, nennen wir es mal, also ich arbeite ja bei der Bundeswehr hier in Berlin. Und das ist meine 40-Stunden-Woche. Und
Tatsache, richtig so wie ja. Büro, ja.
Genau, also ich trage auch Uniform und sitze aber im Büro, größtenteils. Ne? Bin da so im logistischen Bereich tätig und wofür ich auch ganz dankbar bin.
Rede weiter.
Achso, ne, ich dachte mit der
Flette so. Ich hantiere hier ganz leise vor mich hin, du kannst weiterreden, ich höre dir zu. Ich kann das gleichzeitig.
Also super, wenigstens einer von uns beiden. Der was gleichzeitig kann. Ich bin froh, dass ich hier noch aufrecht sitze am Mikrofon. Genau, und für mich war es halt auch, ich weiß nicht, irgendwie 2018 kam mal so ein Moment, da war auf einmal dieser normale Beruf, so dieses Montag oder zur Arbeit fahren und nachmittags nach Hause, als einzelner Beruf irgendwie war es das nicht mehr. Dann bin ich durch einen Zufall an die Bar gekommen, im Festsaal Kreuzberg. Und für mich war es halt immer angenehm, Menschen zu bedienen und Getränke zu machen, weil ich das von zu Hause halt kannte. Und ich wollte das aber auf eine andere Stufe machen.
Was heißt das, dass du das von zu Hause kannst?
Naja, wenn ich Gäste hatte. So. Und,
ach so.
Und ich mag das halt.
Also es war nicht so, dass deine Eltern sind nach Hause gekommen und gesagt, so, mach mal Essen jetzt.
Nee. Okay. Ich ging ja dann schon, als ich dann ausgezogen bin und man dann so die Freunde zu Hause hatte und man hatte ein paar Getränke dann aufgebahrt und dass es allen gut geht und alle mal was Neues irgendwie mal testen. Und dann ist ja so dieser Barjob eigentlich ja perfekt. Bin ja Logistiker und sind ja so die Handgriffe und alles, was ich ja mache, sind ja irgendwie schon so durchgetaktet. Und dann konnte ich das eine mit dem anderen verbinden und bin dann in der Gastro gelandet. Und ich habe dann auch am Anfang mitbekommen, dass es halt, wenn du einmal angefangen hast damit, hörst du halt auch nicht auf. So, das packt dich dann halt. Und ja, dann habe ich im Festsaal Kreuzberg ein paar Monate gearbeitet und bin dann nochmal gewechselt zu einer anderen Firma und hatte dann dadurch die Gelegenheit, auf Konzerten zu arbeiten hier in Berlin. Und
noch im alten Festsaal Kreuzberg,
der abgebrannt ist? Nee, im neuen. Mhm. Die haben ja nochmal neu eröffnet. White Trash war ja vorher drin.
Ach echt?
Die vorne an der, wie heißt denn das da? Da in der Nähe vom Lido.
Naja, ich weiß schon.
Und ja, aber die andere Firma, viel cooler, viel umfangreicher, coole Kunden und ist total cool. Also wenn du irgendwo in Berlin an eine neue Theke kommst, du kennst eigentlich gar keinen, du kennst die Abläufe nicht und du musst halt innerhalb von 20 Minuten halt auf dem Punkt sein und rausgeben können. Und das ist spannend. Und wenn du dann noch Konzerte miterleben kannst, for free, und in der Marc-Schmeling-Halle ist besonders cool. Also es ist halt richtig System-Gastro, ne? Also da ist, könntest du auch bei McDonald's an der Kasse stehen, da ist nicht mehr cool mit irgendwie Flaschen schmeißen und Becher jonglieren. Mache ich alles. Nicht. Und aber du hast halt einen geilen Blick auf die Bühnen. Und dann hast du halt auch mal die Chance, zum Frauentagskonzert von KIZ gehen zu dürfen, die dann da die ganze Halle abreißen mit einem 2,5 Stunden langen Konzert, was ja auch mittlerweile ja auch nicht mehr Standard ist, dass Bands lange spielen, sondern nur ihr 90-Minuten-Programm da runterfahren und das war's. Ja, und 17.000.
Auch Festivals?
Ich war tatsächlich dieses Jahr das erste Mal auf dem Festival.
Nee, ich meine auch als Gastromensch?
Wollte ich. Ist jetzt aber dieses Jahr nur ein Toilettenjob rausgekommen. Also ich habe Klobänder verkauft. Also Pipi Kaka 1 Euro und Duschen 2 oder halt Flatrate für 15 das ganze Wochenende.
Okay.
War spannend, war mega cool. Also ich musste keine Toiletten sauber machen. Bis auf die eine Situation, da war denn der Mitarbeiter weg, der sich darum gekümmert hat, und da war diese Toilette verstopft. Und dann habe ich mir dann unter Publikum mich komplett eingehüllt mit blauen Tüten und bin dann mit einem Prömpel losgezogen und habe versucht, da die Toilette unter Applaus dann freizuschaufeln. War total witzig.
Yeah!
Ja, das sah gut aus. War dann auch frei und dann konnte man dann wieder raufgehen.
Wie toll.
Wie toll, ja. Nee, und da habe ich das erste Mal so Festival mitbekommen. Und zwar ist viel Festival.
Und das was?
Viel Festival.
Viel?
Viel,
Okay.
Das ist, boah, wo ist das?
Ja, wo ist das?
In Berlin? Nee, Senftenberg, da unten die Ecke.
Ah ja, okay.
War cool und ist so mein Plan für 2020, vielleicht mal richtig auf so ein Festival zu gehen und nicht nur vorm Toilettenhäuschen zu sitzen und Pipi-Bänder zu verteilen. Bist du so ein Festivalgänger?
Nee, gar nicht. War noch nie auf irgendeinem Festival.
Ach krass. Jetzt dachte ich, dass ich wieder derjenige, warst du noch nie auf einem Festival? Das sind meistens immer so die Reaktionen, wenn Leute mich fragen.
Ich war noch nie auf einem Festival, ich war noch nie auf einer Love Parade. Dieser ganze Quatsch geht mir völlig an mir vorbei.
Ach krass. Das ist ja auch mal interessant. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich jetzt da hinterher renne oder hier in Berlin, oh Mensch, Karneval der Kulturen, muss ich sofort raus.
Ja genau, da zum Beispiel. Also Karneval der Kulturen war ich ein paar Mal als DJ auf dem Wagen mit. Ich glaube dreimal oder so. Als Gast bin ich mal zu einem Karneval der Kulturen gegangen am Vortag, also nicht am Karnevalstag, sondern schon am Vortag, weil da gibt es dann auch schon jede Menge Aktivitäten so rundherum. Direkt zu einem Karneval bin ich auch noch nie gegangen und würde ich auch nie tun. Und wie gesagt, das ist was, das tue ich mir nicht an.
Aber auflegen.
Ja, ja, klar. Also dann, wenn ich meinen Job habe, ist das für mich total okay. Und der Job beinhaltet ja, ich habe meinen Platz.
Klar. Ja,
so. Also auch jetzt nicht nur, ich habe meinen Platz im Sinne von, du stehst da und machst deinen Job, steh da und mach, sondern ich habe eben auch Raum. Raum für mich. Ne? So, da kommen jetzt nicht irgendwie 50.000 andere Leute und drängeln da an mir rum. So.
Ja,
dann geht es.
Ja, das verstehe ich. Das wäre dann auch so eher meins. Ich bin ja auch nicht so der Fan, so dahinter so einem Wagen herzulaufen in der Menge, weil, weiß nicht, ich habe davon nicht so viel. Also ich stehe dann lieber am Cocktailstand. Und
das ist natürlich, wenn du als DJ auf so einem Wagen stehst und da unten rennen dir einfach mal 400 Leute hinterher und grölen die ganze Zeit mit. Das ist schon auch geil.
Glaube ich.
Das ist schon auch richtig gut.
Aber ich finde es interessant, dass du sagst, den Raum, den du denn hast beim Auflegen, wo wir uns kennengelernt haben, im Süßbar gestern.
Ja, okay, da ist die Sache mit dem Raum eine andere.
Ja, also hinterm DJ-Pult ist quasi, da passen zwei Leute irgendwie noch dran vorbei. Und
Also ich habe im Prinzip, wenn man im Keller im Süß auflegt, keinen Raum.
Und vor allem, wenn ich da bin.
Und naja, es hat mit dir so, ja, mit, wenn die Gäste da sind halt. Und ich habe am Anfang, ich weiß noch, wie ich das erste Mal da unten aufgelegt habe, das ist jetzt so 2 Jahre knapp her, war ich wirklich, wirklich etwas befremdet und dachte mir, was ist das denn hier? Aber ich habe festgestellt, es ist auch richtig cool. Also ich stehe da an diesem DJ-Pult. Du kannst ja mal irgendwo Fotos hochladen oder so von diesem Pult, wie man da steht. Ich stehe an diesem DJ-Pult. Das heißt also, ich habe mein Mischpult mehr oder weniger direkt vor mir. Links ein Player, rechts ein Player. Und den Platz, den ich so habe als einzelne Figur, das ist es. Mehr habe ich nicht. Denn direkt links neben mir könnte schon der Nächste tanzen. Und das ist eben auch durchaus üblich, das passiert. Und direkt rechts neben mir steht eben auch schon wieder einer. Und hinter uns laufen dann vielleicht nochmal 2, 3 Leute durch, die eben nicht so durch die tanzende Meute irgendwie über die Tanzfläche laufen wollen, sondern lieber hinterm DJ rum. Geht ja auch.
Das ist aber schon so speziell, oder? Weil
das ist super speziell. Und wie gesagt, das erste Mal, wie ich da aufgelegt habe, dachte ich irgendwie, ey, boah, will ich das hier? Das ist ja irgendwie echt schräg. Aber so schräg das ist halt, du bist als DJ nicht einfach nur der die Mucke für die Party liefert, sondern bist gleichzeitig so sehr auch innerhalb dieser Party, innerhalb der tanzenden Crowd, du bist so der Teil der Party. Manchmal stand ich auch schon da und dachte mir, oh, ich darf nicht vergessen, das nächste Lied anzumachen, damit hier nicht, weil ich feiere da einfach auch voll mit, also weil
es
gar nicht anders geht.
Ja. Aber das magst du, ich glaube, das magst du auch. Du interagierst auch.
Denk nicht, dass ich das nicht mache, weil ich es nicht mag.
Du interagierst auch mit den Menschen um dich herum und du hast auch immer, also meistens Begleitung? Freunde oder so sieht es für mich aus?
Ja, also es gibt einen Freund, der wirklich oft kommt. Lieben Gruß, Tobi. Und dann gibt es so ein paar Leute, die kommen immer mal wieder und so weiter. In der Zwischenzeit gibt es auch Leute, die habe ich naja, kennengelernt wäre vielleicht zu viel oder so, aber Leute, die ich da immer wieder sehe, die dann immer wieder kommen und wenn sie denn kommen, wenn sie denn da sind, dann sagen wir uns auch, hallo Mensch, schön, dass du da bist und so weiter und dann tanzen die eben so mit, aber eben auch nur eigentlich, also wie gesagt, so eine Meute an Menschen, die ich nur dadurch kenne.
Wie mich zum Beispiel.
Wie dich zum Beispiel, eben, dass ich da auflege und so weiter und die ich aber auch außerhalb dieses Kontexts überhaupt nicht sehe. Und dann gibt es, wie gesagt, einen Freund, der kommt sehr regelmäßig und ein paar andere Freunde kommen eben so immer mal wieder. Ja.
Genau, und da an diesem Mischpult habe ich dich auch gefragt, ob du nicht mal zum Podcasten vorbeikommen möchtest. Und das ist, glaube ich, auch schon jetzt...
Ich würde sagen, ein Jahr.
Ein Jahr her. Mhm. Und du hattest mir damals auch deine Nummer gegeben. Mhm. Und irgendwann haben wir uns mal unterhalten und dann sagst du, ja, sag mal, machen wir das jetzt eigentlich noch mit dem Podcast oder wolltest du mich damals nur verarschen?
Ich habe überhaupt nicht mehr damit gerechnet. Ne? So, weil ich dachte ja irgendwie, du fragst mich, ey, willst du mal in meinen Podcast kommen? Mhm. Und ich sagte, ja, okay, mache ich. Und dann rufst du mich irgendwie eine Woche später an und wir vereinbaren einen Termin für einen Monat später oder keine Ahnung oder so. Ich hätte gedacht, wenn du mich fragst, dann willst du das aktuell haben oder so. Das wusste ich ja nicht, dass du da ein Jahr im Voraus
planst.
Ja, ich muss schon. Planen zu viel gesagt?
Ja, na, ist schon ein bisschen Planung dahinter. Ach so,
ein bisschen Planung ist schon.
Ja, ein bisschen ich muss mich auch vorbereiten ich habe gerade beim Aufbauen Thomas schon mit Fragen gelöchert und meinte, ist das Mikrofon an? Wollen wir das nicht später machen? Und ich bin halt so ein neugieriger Typ und muss ich mich auf die Finger hauen und dann sagen so, nee, die Fragen muss ich dann wahrscheinlich dann später stellen.
Weißt du die Fragen denn noch, die du stellen wolltest? Nee.
Die sprudeln dann wahrscheinlich.
Ich muss leider immer mal wieder husten zwischendurch, denn ich habe gerade echt eine krasse Erkältung hinter mir und
geht
das, war wirklich hart mit Husten begleitet und es ist eben noch nicht so ganz weg, deswegen.
Hast du es nicht richtig auskuriert, Thomas?
Naja, natürlich nicht. Nee. Unser Eins geht ja arbeiten.
Das stimmt. Mhm. Das stimmt. Aber ich werde selten krank. Also.
Und dann habe ich auch noch eine Familie.
Verheiratet?
Ja, ich bin verheiratet und habe zwei Kinder.
Wie alt sind deine Kinder?
Sehr unterschiedlich alt. Das liegt daran, dass nicht beide Kinder von der gleichen Frau sind.
Ah.
Und
Patchwork.
Genau. Also es ist so ein super Patchwork. Mhm. Das hält keiner aus. Aber so die Basic ist, ich bin verheiratet mit einer Frau, mit der ich einen Sohn habe, der ist 3 Jahre alt und wird im Februar 4. Und cool. Ich habe noch eine Tochter aus einer vorherigen Beziehung, die ist jetzt gerade 12 geworden.
Oh, sehr interessantes Alter.
Oh ja.
Jetzt geht's los. Hashtag Pubertät. Man sieht Thomas den Angstschweiß gerade sich auf der Stirn platzieren da oben. Ja, krass,
aber
krasses
die ist
Alter.
So toll.
Ja.
Die ist so toll. Ich liebe die so.
Ja. Ist vor allem auch schön, wenn so, du redest ja auch sehr positiv über Patchwork. Das war auch nicht ironisch gemeint. Mhm. Ich bin ja selber so ein Patchwork-Kind. Mhm. Und ich muss echt sagen, dass es eins der größten Geschenke ist, dass meine Familie mit so groß diese Familie ist. Es ist halt nicht mehr so die Familie, die man damals hatte, Mutter und Vater, sondern es ist jetzt meine Mom mit ihrem neuen Ehemann, mein Vater mit seiner neuen Freundin und jeweils die mit ihren Kindern und deren Freundinnen. Mhm. Und da sitzt halt mal an Weihnachten, an Heiligabend zu elft. Am Tisch.
Okay, das funktioniert natürlich nur, wenn deine Mutter und dein Vater und die jeweiligen daraus sich neu entwickelten Beziehungskisten oder so, wenn die alle miteinander können. Wenn das so nicht ist oder so, dann fängst du an, deine Weihnachtsfeste oder deine Geburtstage oder so zweimal zu feiern. Einmal mit die Mutti und dem Mann und einmal mit die Papi und dem Mann. Und das ist dann, ich weiß nicht so genau, ob das so richtig geil ist.
Nee, also Weihnachten feiern wir nicht jetzt so zusammen mit meiner Mom und meinem Dad, sondern aber ich meine jetzt einfach mal so Geburtstage oder man trifft sich dann einmal im Jahr zum Grillen und alle sitzen am Tisch und alle verstehen sich und alle können sich miteinander unterhalten und es ist ein respektvoller Umgang und für mich absolut nicht selbstverständlich.
Das ist überhaupt nicht selbstverständlich.
Es hätte auch komplett anders kommen können und absolut schrecklich. Ich will da gar nicht drüber nachdenken. Dementsprechend dreimal aufs Holz geklopft hier. Mhm. Und so sollte es auch sein. Mhm. Und ich würde jetzt gar nicht mehr sagen wollen, so ich will, dass meine Eltern zusammen sind wieder. Mhm. Könnte ich mir gar nicht vorstellen. Das wäre echt schräg.
Mhm. Wie lange sind die schon getrennt?
Ja, seit 20 Jahren. Mhm. Genau, ich war 9. 9.10 Uhr aus Meerfahrt ausgezogen.
Ja.
2 Jahre, nachdem sie ein Haus gebaut haben. Ja, Hausbau ist, glaube ich, eine schwierige Phase, ja, in einer Beziehung.
Hausbau kann tödlich sein, für sowas.
Dann lieber kaufen. Mhm. Ich habe gelesen, Thomas Wachtmeister Haag.
Naja, zum Wachtmeister gehört das Haag nicht.
Nee?
Nee.
Weil das stand so dazwischen. Ich habe das ja copy and paste.
Aha, okay. Also ich habe 2017 meine Frau geheiratet und ihren Nachnamen angenommen. Seitdem heiße ich Thomas Haag. Vorher hieß ich Thomas Hübner. Und zu diesem Hübner gehört der Wachtmeister. Das ist eine Radio 1 Figur, die ist bei Radio 1 erfunden worden von einem der Moderatoren, und zwar Volker Wiebrich, lieben Gruß an der Stelle. Und der hat das irgendwann mal erfunden, und zwar ist das jetzt auch schon wieder fast 20 Jahre, also mindestens 15, 16 Jahre her. Da hat er das Mikrofon aufgemacht, ich habe halt den Verkehrsbericht vor der Nase gehabt, er hat das Mikrofon aufgemacht und sagte, ohne mich vorher gefragt zu haben oder es mit mir abgesprochen zu haben oder irgendwas dergleichen oder so, jetzt der Verkehr mit Wachtmeister Hübner, und ich stand so da und dachte mir, was? Wer? Wie bitte? Von wem redet er? Und ja, so. Und er fand es total lustig. Und zu dem Zeitpunkt gab es noch so eine Co-Moderation zwischen Volker und Robert, also Robert, dem jetzigen Chef von Radio 1, Robert Skopin. Und die beiden haben, wie gesagt, die Sendung zusammen moderiert, und Volker hat das gesagt und Robert hat sich halt kaputt gelacht. Und dann hat Robert das natürlich auch benutzt. Und seitdem haben die beide das dann eine Weile benutzt und so weiter. Dann gab es in der Redaktion Leute, die meinten, oh, lass dir das nicht gefallen, das ist ja totaler Blödsinn und so weiter. Und ich habe zuerst auch gedacht, finde ich das jetzt gut, oder gehe ich mal hin und sage, mach mal das nicht mehr oder so. Aber das hat einfach irgendwie gut funktioniert. Und ich fand auch lustig, dass das dann, dass man so Schabernack damit treiben konnte. Und ich nicht die ganze Zeit das Gefühl haben musste, irgendwie die meinen mich persönlich, sondern wenn du so eine Figur hast, wie so eine Theaterfigur, dann kannst du mit der eben allen möglichen Quatsch machen. Ja? Also der Wachtmeister hat irgendwann mal eine selbstgestrickte rosa Uniform angehabt und so weiter. Hatte ich nie in meinem ganzen Leben nicht. Aber diese Wachtmeisterfigur im Radio, der konnten wir das halt anziehen. So,
cool.
Ne? Und so weiter. Ja. Also konnten allen möglichen Quatsch im Radio eben mit diesem Wachtmeister machen. Und insofern fand ich das ganz lustig. Und dann gab es eben auch so Sachen, also das ist halt schon wirklich ein krasses Alleinstellungsmerkmal, wenn man so eine Figur hat, die so einen merkwürdig prägenden Namen hat, so, ne? Wachtmeister Hübner, das ist so wie so ein Schlüsselbegriff. Und das hat hervorragend funktioniert. Auch außerhalb dessen hat es hervorragend funktioniert. Also wenn ich dann mal manchmal Leute kennengelernt habe oder so, die wirklich also eingefleischter Radio 1-Hörer waren. Die kannten Robert Skopin, die kannten Volker Wiebrecht, die kannten Wachtmeister Hübner. Und danach mussten sie schon überlegen, ob es noch einen Moderator gibt oder so.
Weißt du? Das ist ja cool.
Und das finde ich schon echt krass. Und dann habe ich das auch eine Zeit lang benutzt als sagen wir mal so DJ-Namen oder so. Es gibt ja so eine Veranstaltung, nennt sich Die Schöne Party, ist halt so eine Radio 1 gebrandete Party, die früher mal in der Kalkscheune stattfand oder so. Da habe ich dann auch natürlich als Wachtmeister Hübner aufgelegt und so. Und das hat ganz gut funktioniert. Irgendwann war das für mich aber auch gegessen. Irgendwann dachte ich irgendwie, ja, Wachtmeister, okay, kann man jetzt noch im Radio benutzen, aber als DJ würde ich das nicht mehr benutzen wollen. Und insofern kam mir das auch echt richtig gut, dass ich so einen richtigen Cut machen konnte mit der Hochzeit mit meiner Frau. Pass auf, ich habe jetzt den neuen Namen von, also ich habe jetzt den Namen von dir angenommen, ich nehme das jetzt als, das ist mein Familienname, so heiße ich jetzt als DJ oder so. Diese Wachtmeister-Hübner-Figur benutze ich im Radio nach wie vor,
cool.
Auch wirklich als Wachtmeister-Hübner benutze ich, wie gesagt, nach wie vor im Radio, aber auch nur, wenn ich Wetter und Verkehr mache, in den Nachrichten nicht. Das ist ja Quatsch.
Wurdest du dann so anmoderiert?
Ja.
Das ist ja cool.
Genau. Und in den Nachrichten wäre das Blödsinn. Also Nachrichten mit Wachtmeister Hübner, das ist total bescheuert. das heißt also, die Nachrichten mache ich als Thomas Haag, so wie ich heiße, Punkt. Aber Wetter und Verkehr, das ist ja eher so ein bisschen ein fluffigeres Radioelement oder so. Das mache ich halt als Wachtmeister Hübner.
Ja, gut.
Und so. Und auflegen tue ich eben mit dem Namen nicht mehr. Habe ich eine Zeit lang gemacht.
Ich finde es interessant, dass du die schöne Party angesprochen hast. Mhm. Tatsächlich steht das auch mit so ein bisschen auf meinem Hausaufgabenzettel mit drauf, die schöne Party. Gerade weil wir ja auch so ein bisschen im Radio 1 damit im Hintergrund ist. Und ich muss echt sagen, dass ich es vermisse, so die schöne Party. Weil ich war Stammgast in der Kalkscheune.
Aha.
Seit 2013.
Ja.
Und andauernd da. Und ich hatte so schöne Abende. Ich habe so viele coole Menschen dort kennengelernt und Freunde gefunden.
Also es gibt die schöne Party ja noch.
Ja, die schöne Party gibt es noch im Franz-Club. Ja. Aber Franz-Club ist halt die Kalkscheune.
Ja, das stimmt.
So. Und die Kalkscheune ist, finde ich, ein ganz, ganz, ganz spezieller und besonderer Ort in Berlin.
Ja.
Der da.
Die machen übrigens gar keine Partys mehr.
Genau.
Ja, haben also sie sich nicht ja, nur die schöne Party nicht mehr.
Nee, haben sie sich ja gegen, oder hat sich ja da der Chef dagegen entschieden und die Ma-Baker-Party dann in den Fester Kreuzberg verlegt und die schöne Party dann in den Franz-Club. War ich einmal gewesen?
Ja.
War, ja, Franz-Club halt.
Ist auch als DJ anders.
Glaube ich auch.
Natürlich.
Ja.
Also ich habe bisher nur einmal bei der schönen Party im Franz aufgelegt. Werde es jetzt im Januar wieder machen. Mhm. Hab das Datum jetzt nicht. Ich glaube 16. Januar oder so. Kleine Werbung.
Bin ich am Start.
Werbeblock.
Ja.
Aber also das eine Mal, wie ich jetzt, ich weiß, im Juni oder so, kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, als ich da aufgelegt habe, habe ich echt gemerkt, okay, das ist wirklich anders. Das ist anders hier als in der Kalkscheune.
Eine gute Freundin hat ja in der Kalkscheune hinter der Bar gestanden und war natürlich dann auch immer noch mal so ein Grund, weshalb man noch hingegangen ist, ne? Also weil man war halt auch nicht so ein Unbekannter, dann irgendwann ist man dann auch beim Türsteher ran, hat so irgendwie abgekumpelt und musste keine 12 Euro Eintritt zahlen. Und
ach, 12 Euro hat es
ja gekostet? Ja, dann irgendwann war es dann bei 12 Euro,
okay.
Zwischendurch mal 11 Euro. Und, aber ich habe es auch gern gezahlt, auch am Anfang. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum ich erst 2013 aufgekommen bin. Wenn du halt zu oft war es, war man schon ein bisschen schwierig, weil sich auch die Musik nicht wirklich unterschieden hat.
Ja.
Und es gab auch DJs in der Kalkscheune auf beiden Partys, die waren auch nicht geil.
Mhm.
Also die haben das Lied angespielt am Anfang des Lieds und haben das Lied quasi den Schalter rübergezogen, als es zu Ende war. So. Mhm.
Also einfach ein Lied nach dem nächsten abgespielt,
genau.
Einfach nur Lieder spielen.
Ja.
Ah, ja.
Und war ein bisschen genauso schwierig wie dieses Dazwischenquatschen, wenn jemand mit dem Mikrofon sitzen würde. Und
das habe ich bei der schönen Party ja tatsächlich mal gemacht in der Kalkscheune.
Echt?
Und zwar, und zwar an speziellen Abenden. Und es gab nur zweimal, dass ich das gemacht habe. Und zwar Silvester. Das gibt einen Grund dafür, dass ich ein Mikrofon hatte.
Hm.
Und zwar den, dass ich von 23 bis 1 Uhr, also diesen 2-Stunden-Slot, aus der Kalkscheune bei Radio 1 gesendet habe.
Das ist ja cool.
Genau.
Ja.
Das heißt, also auf meinem Dancefloor hatte ich sogar ein On-Air-Schild,
cool.
Das ich dann halt eingeschaltet habe irgendwie für diese 2 Stunden, dass den Leuten klar ist, okay, pass auf, der ist jetzt eben auch wirklich im Radio. Das heißt, wenn der hier ein Mikrofon aufmacht und was erzählt, dann erzählt das eben nicht nur uns Leuten sondern hier auf dem Dancefloor, sondern eben auch den Radio 1-Hörern und so. Genau, das habe ich 2 Jahre hintereinander gemacht.
Partyrundfunk,
genau.
Mega cool. Ja gut, das ist was anderes. Also du hast dich ja nicht hingestellt und gesagt, so Leute, und wie so der typische DJ Jens da seine nächsten Lieder irgendwie anmoderiert. Aber
das macht doch in Berlin kein Mensch
mehr. Nee.
Oder?
Nur wenn du rauskommst aus Berlin, zum Spreewald. Da kommt das langsam wieder.
Im Spreewald kommt das langsam wieder.
Ich weiß, habe ich das letzte Mal gehört, im Sommer, im Ferienlager.
Ja.
Und jetzt nimmt so langsam so ein bisschen die Aktivität hier in der 260-Grad-Bar zu.
Mhm.
Wie man das ja auch aus den anderen Folgen kennt im Schneeweiß, es ist ja ein Etablissement, wo ja auch gleich gearbeitet wird.
Ne? Genau, Gäste kommen.
Genau, die Gäste kommen und da kommen natürlich Stimmen. Aber ich finde, das ist ja gerade so das Authentische an dieser Stadt.
Ja.
So an den Orten, die man eigentlich nicht so erkennt aus Podcasts.
Mhm.
Hast du mal Bock, das Wetter zu machen für den 9. November? Kannst du das so richtig machen wie im Wetterbericht?
Also, ja. Licht. Oh, wir haben Licht bekommen. Elektrisches Licht. Kann ich machen oder kann ich versuchen? Beim Wetter von Radio 1 spreche ich das ja auf dem Musikbett.
Kann ich dir. Warte mal,
ein Musikbett hast du nicht, glaube ich, ne?
Habe ich ein Musikbett? Weil soll ich dich anmoderieren wie im Radio? Warte mal, ich versuch's mal. Mhm. Meine Radioskills hier mal mal durchdringen zu lassen.
Also bei Radio 1 ist es so, dass sie erst den Jingle anspielen, ja, ne, und dann einfach sagen,
ach so, und was dann kommt,
und dann läuft sozusagen das Bett weiter und ich fange an zu erzählen.
Hier ist die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 9. November 1989.
Anfangs gibt es noch etwas Regen tagsüber, dann aber Auflockerungen und es wird trocken bleiben, dann bei maximal 10 Grad. In der Nacht ist es bewölkt, aber wenigstens trocken, allerdings dann bei nur noch plus 2 Grad.
Danke.
Du, sehr gern.
Das war ja der Hammer. Ich habe mich gerade gefühlt wie im Radio. Das ist ja cool. Also witzig.
Ja.
Ich bin gerade voll.
So in etwa, vielleicht nicht ganz so fluffig, aber so in etwa mache ich das tatsächlich auch am Radio.
Cool. Ja. Mhm. Ich glaube, ich werde, wenn ich schneide, mir noch 13 Mal anhören und dann auch mal mein eigenes Wetter machen. Aber total cool. Du hast ja, ich habe dir vorhin die Daten gegeben, die Wetterdaten, mhm, und ja, wir haben uns das hier zusammengeschrieben und du hast 3-4 Wörter da stehen, die ich nicht lesen kann von hier aus.
Ja, ist nicht so schlimm. Ja, genau, also das mache ich auch nochmal ein Stück weit anders als die Kollegen. Ich schreibe mir halt nur die Fakten auf. Hm. Und die Kollegen schreiben sich meistens Fließtext, genau. Hm. Fließtext finde ich insofern doof, als dass du, wenn du dich einmal verlesen hast, fängst du dann an, kommst du dann auch nicht mehr rein. Ne? So, hast du dich verlesen, dann haut der Satz eben nicht mehr hin. Mhm. Und wenn ich aber nur die Fakten habe und die Fakten eben nicht vorlese, sondern eben nur also die Fakten sozusagen mir ins Gehirn strömen lasse, mhm, und dann daraus, während ich spreche, einen Satz baue, mhm, dann kann ich mich vielleicht auch mal verhaspeln in dem Satz, den ich dann baue. Und das ist aber nicht mehr so schlimm. Das klingt, mhm, eben einfach anders, wenn man sich, ja, in einem Satz, den man sich selber ausdenkt, während, mhm, man ihn spricht, verhaspelt, als wenn man sich verhaspelt, wenn man was liest. Mhm. Ne? Dann merkst du, ach, der hat es nur gelesen. So. Und dieses, ich verhaspel mich im freien Sprechen, das macht jeder andauernd. Mhm. Während man sich unterhält, verhaspelt man sich beim freien Sprechen. Ach. Weil man redet und redet und redet und stellt man fest, irgendwie, ja, da komme ich jetzt gerade nicht weiter, macht man vielleicht und so, und dann kommt man ja doch irgendwie wieder raus oder so. Und das ist total okay. Man merkt aber eben, dass das freie Rede ist. Und um das eben hinzukriegen, schreibe ich mir nur die Fakten auf. Also hier steht einfach nur Anfangs Regen, tagsüber Auflockerung, trocken, max 10. Also max 10 für maximal 10, mhm, Grad. Bei der Nacht habe ich geschrieben, nachts bewölkt, trocken bei plus 2. Mhm. Mehr habe ich nicht geschrieben.
Cool.
So, und das ist, und daraus baue ich dann die Sätze on the fly, wie man so schön sagt.
Oder wie ich sage, on fleek quasi. Mhm. Der geht raus on fleek.
On fleek.
Das waren jetzt die Wettervorhersage für den Donnerstag, den 9. November 1989. Mhm. Ein ganz spezieller Tag in der deutschen Geschichte, mhm, nämlich der Tag des Mauerfalls.
Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, wie das Wetter da war.
Nee, das.
Also jetzt weiß ich's. Ja. Ich habe es ja hier aufgeschrieben. Aber ich habe den Tag ja auch erlebt und auch die Nacht und ich hätte es nicht sagen können, wie das Wetter da war. Oder so. Ich weiß noch, dass es nicht geregnet hat in der, aha, Nacht. Wir waren unterwegs und es hat nicht geregnet.
Kannst du dich an den kompletten Tag und die Nacht erinnern? So?
An den Tag gar nicht mehr so. Also an den Tag halt nicht mehr so. Ich habe tatsächlich zu der Zeit auch schon aufgelegt, mhm, in Ost-Berlin, in Marzahn.
Wo denn?
Das ist gar nicht so lange her. Vielleicht so ein Monat oder so. Da habe ich schon mal darüber nachgedacht, wie hieß verdammt nochmal dieser Laden. Das war so eine Club-Gaststätte, also so, mhm, eine typische Marzahner Gaststätte, so ein Mehrzweck-Ding. Mhm, ne? Da, cool, gab es ein Restaurant-Teil, ein Bar-Teil und dann gab es den großen Saal und in diesem großen Saal waren halt diese Veranstaltungen. Gerne schon Donnerstagabend und dann je nachdem, in welcher von diesen Teilen du warst oder so, gab es eben Donnerstags und Freitags und Samstags sowieso und manche haben sogar auch Sonntag was gemacht, mhm, oder so in diesem Saal. Ich habe da zusammen mit einem, also es war nicht meine Anlage, sondern seine Anlage mit einem DJ zusammen aufgelegt, von dem ich einfach überhaupt nicht mehr weiß, wie der hieß. Ich weiß leider nicht mal mehr den normalen Namen. Ich glaube Matthias, aber es kann auch komplett falsch sein. Und das war halt wie im Osten üblich, ich glaube jedenfalls, dass es überall im Osten oder im Großen und Ganzen überall im Osten so üblich war, seine private Anlage, mit der er halt rumgereist ist von Club zu Club, mhm, oder wie man sie heute nennt, Club, halt von so Gaststätte zu Gaststätte, mhm, um dann an den verschiedenen Tagen da Party zu machen. Und den habe ich halt im Laufe der Jahre kennengelernt und dann eben angefangen mit ihm zusammenzuspielen und so. Und es gab dann eben auch Abende, da hat er mir das aufgebaut, die Technik, oder wir haben die zusammen aufgebaut. Und dann hat er gesagt, du, weißt du was, wir sehen uns. Und ist dann abgepfiffen.
Viel Spaß.
Ja, viel Spaß heute Abend, ne?
Wo hast du die Musik herbekommen damals?
Das waren Kassetten.
Legal?
Wie, was heißt legal? Na, es gab kein Illegal im Osten.
Nur verboten.
Genau.
Ganz verboten.
Mhm. Naja, es waren einfach ja Kassetten. Also das waren, er hatte, glaube ich, 2, vielleicht sogar 3 Kassettendecks. Und dann halt... Ja, das waren selbst aufgenommene Kassetten. Mhm. Klar war das alles selbst aufgenommen. Das cool. waren keine gekauften Kassetten.
Schweineteuer so gewesen, oder?
Ich glaube, dass das insgesamt alles richtig teuer war. Gutes Mischpult, mhm, Mikrofon, du musstest sprechen, mhm, zu DDR-Zeiten. Genau, und dann gehörte ja zu einer Anlage, brauchtest du ja auch, du musstest ja nicht nur das eigene DJ-Equipment haben, das heißt also die Player und das Mischpult und das Mikrofon und so weiter, sondern du brauchtest ja auch noch die ganze Beschallungstechnik, mhm, also einen großen Verstärker und die Bassboxen und die Hochtöner auf Stativen und so weiter. Und das reichte immer noch nicht, denn du brauchtest ja auch noch eine lustige Lichtanlage, damit du ein bisschen schöne, lustige, kleine, bunte Lämpchen da irgendwo. Das war schon fett. Das haben die alles privat gehabt. Ja, das
hast
war
du noch
bestimmt alles teuer.
Hast du noch Technik von damals?
Nee, das war ja alles gar nicht meine. Habe ich ja gesagt.
Nee, aber kann ja sein, dass du trotzdem irgendwie was im privaten Bereich hattest.
Nee,
oder so.
Nee. Von damals habe ich gar nichts.
Wobei die Mikrofone von damals, gerade die hochpreisigen, die damals modern waren, sind ja, mhm, heute immer noch, gerade wenn du so in die Synchronstudios fährst, mhm, die in der Aufnahmeleitung hinter dem Sprecher haben immer noch die alten Mikrofone und die alte Technik von damals drin.
Das ist total verrückt. Super Mikrofone. Mhm. Bestimmt. Kann ich mir gut vorstellen.
So,
ja. 9. November. Jedenfalls, genau. Also ich habe halt aufgelegt, mhm, in dieser Marzahner Gaststätte. Und das war so ein Halbnachtboutique. Also es gab ja verschiedene Abende. Es gab welche, die hießen Nachtboutique und die fingen erst 0 Uhr an und gingen bis, mhm, morgens um 4. Sowas war es aber nicht, sondern genau das Zwischenstück zwischen der Kinderdisco, die von, keine Ahnung, 18 bis 20 Uhr ging oder so, oder, mhm, 18 bis 21 oder sowas in der Art. Und dann gab es eben diese Diskotheken, die von 22 bis 2 Uhr ging. Von 22 bis 2. Genau. Und so ein Abend war das. Donnerstag, glaube ich. Ich würde sagen, dass es ein Donnerstag war. Oder nicht? War es ein Donnerstag?
Es war ein Donnerstag, ja.
Ja, genau.
Und ging dann in den Freitag rein.
Und ging in den Freitag rein, ja, genau. Donnerstagabend 22 bis 2. Und so. Und das hieß ja immer halb. Das heißt, du hast nicht von 22 bis 2 Uhr aufgelegt, sondern von 21:30 bis 22:30. Ja.
Was für Zeiten, ne?
Was für schräge Zeiten. Und so. Ich sag nur, der Eintritt hat 2,10 Mark gekostet. Was? 2,10 Mark? Also wofür diese 10 Pfennig? Ja. Das hat dann auch das Kassieren, ich hab's ja gesehen an den Kassen, so kompliziert gemacht, diese, ja, blöden 10 Pfennige extra, ja? So, wenn dann einer mit einem 5-Mark-Schein kam, dann fing der da an, irgendwie diese ganzen einzelnen Groschen daraus zu zählen. Cent, warum diese 10 Pfennig? Das war so eine Kulturbeigabe, die, ja, musste sein, 2 Mark war der Eintritt und diese 10, aber warum hätte man die Kulturbeigabe nicht einfach...
Kulturbeigabe?
Oder Kulturabgabe oder whatever. Ja.
Krass.
Naja, jedenfalls, das war der Eintritt. 2,10 Mark oder aber für die Kinderdisco 1,60 Mark. Also 1,50 Mark, mm-hmm, wieder die 10 Pfennig oben drauf. gut, also da habe ich jedenfalls aufgelegt. Von 21:30 bis nachts 1:30. Und das ist eben auch nochmal sehr speziell gewesen, ganz anders als heutzutage. 1:30 hieß auch wirklich 1:30. Da gab es nicht 5:55 oder sowas, mm-hmm, ne? So, mm-hmm. Also 1:30 Uhr waren die raus, die Gäste. Aber sowas von raus. Und wer da noch nicht draußen war, aber dem hat der Einlasser aber auch richtig was erzählt.
Eieiei.
Dann wurde die Tür zugemacht. Und als nächstes hat der Barmann seinen Kassettenrekorder auf die Bar gestellt, um Rias 2 anzumachen. damit wir, während er da die Gläser spült, damit da Musik läuft und du hast selbstverständlich in Ost-Berlin keinen DDR-Sender gehört. Selbstverständlich nicht.
Nee.
Also Rias 2. Den hat der angemacht. Das heißt also, der fing an, die Gläser zu spülen. Ich fing an, die Anlage auszuschalten und die ersten Kabel abzustöpseln und so weiter. Das musste ja alles zusammengebaut werden, also auseinandergebaut und zusammengepackt werden und so weiter. Und er machte, wie gesagt, dieses Radio an. Und es war halb. Und der Rias 2 hat zu der Zeit, ich weiß nicht, wie es heute ist, RS2 heißt er heute, ob der es immer noch so macht, immer zur halben Stunde Nachrichten gebracht. Nicht zur vollen Stunde, sondern immer zur halben Stunde. Das heißt, das Erste, was wir gehört haben, waren Nachrichten. Und die Nachrichten waren natürlich um 1.30 Uhr in der Nacht vom 9. zum 10. November monothematisch.
Ja.
Nämlich, die Mauer ist offen.
Was?
Alle Ostberliner gehen gerade rüber.
Was war das für, das war doch ein krasser Moment, oder? Was,
das war der krasseste Moment.
Also ich habe jetzt gerade Gänsehaut, einfach nur, wo ich darüber nachdenke. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt noch nicht gelebt, denn erst 5 Tage später, am Dienstag darauf, habe ich das Licht der Welt in Berlin-Buch erblickt.
Ja.
Und meine Mutter stand hochschwanger auf der Leiter und hat die Wohnung im Weißen See gemalert.
In der Nacht.
Ja, ja. Abends dann, am 9. November. Ja. Und ich glaube, mein Vater ist dann auch am nächsten Tag gleich rüber. So. Mhm.
Ja, wir sind, also vielleicht erzähle ich das noch schnell zu Ende. Wir sind in dieser Nacht, haben wir Leute, die wir dort in dieser Bar gearbeitet haben, also die Barmenschen und eben ich da mit dem Abbau der Technik und ich glaube die Einlasser auch oder so. Wir haben jedenfalls alle spontan entschieden, das geht auch einen anderen Tag. Also Anlage abbauen kann ich einen anderen Tag, Gläser spülen geht einen anderen Tag, alles vollkommen egal. Radio aus, Lichter aus, Strom aus, raus hier, rein ins Auto. Wir waren zu siebt in einem Trabant. Das war so ein bisschen eine Höllenreise. Nicht
das ist
zuletzt.
Schon zu fünft, ist das ja in einem Trabi.
Ja, wir waren zu siebt in einem Trabi. Ei, ei, ei. Und das war so ein bisschen ein Höllentrip, weil wir ja aus Marzahn fahren mussten. Das war ja ewig weit.
Ei, ei, ei.
Ja, und dann sind wir an den Übergang, also uns war klar, dass bestimmte Übergänge nicht gehen werden, weil die einfach total überlaufen sein werden. Und wer auch immer da gefahren ist, weiß ich gar nicht mehr, hat jedenfalls entschieden, wir fahren in den Übergang Invalidenstraße. Und das war eine sehr gute Entscheidung. Das Auto haben wir stehen lassen, etwa da, wo jetzt der Nordbahnhof ist, der jetzt wieder funktioniert. Ja. Zu DDR-Zeiten war das Ding zu. Und von da aus, vom Nordbahnhof aus, sind wir gelaufen. Die Invalidenstraße hoch, bis wir zu dem Übergang waren, zum Übergang kamen. Dann sind wir rübergegangen. Das war, wir brauchten nicht mal einen Ausweis hochzeigen, wir brauchten gar nichts. Wir brauchten einfach nur weiterlaufen, wie eben tausende andere Menschen auch. Und auf der anderen Straßenseite, also auf der West-Berlin-Seite, standen in Schlange, also das kann ich mir auch noch gut dran erinnern, die standen wirklich in Schlange, lauter West-Berliner Pkw, die, wo maximal 2 Leute drin saßen, die meinten, kommt her, steigt ein, wir fahren euch an den Kudamm. Und da stand wirklich eine Schlange an Autos.
Geil.
Du konntest einfach richtig einsteigen bei Leuten, und bei, die du ja gar nicht kanntest und so weiter. Und diese haben uns dann an den Kudamm gefahren.
Das ist der Hammer.
Und haben uns dann am Kudamm irgendwo, da haben diese ganzen Autos da die Leute wieder ausgespuckt. Und dann standest du da plötzlich am Kudamm. Also da, wo du natürlich, ja, so, wo dann die Party auch richtig abging. Und das Erste, woran ich mich erinnere, war, ach du Scheiße, wie sieht's denn hier aus? Du musst dir vorstellen, es war jetzt schon etwa, na warte mal, 1.30 Uhr, es war mindestens 2.30 Uhr in der Nacht.
Ja.
Und der ganze Kudamm war eine einzige Müllhalde. Es war richtig schlimm. Also ich fand es wirklich
krass
ekelhaft. Die ganzen Burger King, McDonald-Läden, diese ganzen Frittenbuden und alles mögliche an Fressmeile-Läden, die hatten alle auf und haben alle irgendwie Fressen rausgeschmissen. Ne? Esst und so weiter. Ne? In Mengen, in großen Mengen. Keine Ahnung, ob das irgendwer bezahlt hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, dieser ganze Müll, der dabei entsteht, eben auch sowas wie, oh, der Burger schmeckt ja gar nicht, zack, boing, weg oder so, das lag da alles auf der Straße.
Gottes Willen.
Boah, war das widerlich. Es war so widerlich. Da habe ich mich echt geschämt. Krass. Mich wirklich geschämt dafür, irgendwie, wie scheiße man irgendwie so ein Platz, so ein Ort irgendwie behandeln kann oder so. Wir sind dann, wir waren eine Gruppe von vielleicht ja 3 Leuten oder so, die also so Kumpels waren, und wir haben uns dann überlegt, ja komm, wir rufen jetzt mal 2 Leute an. Es gab 2 Kumpels, die über Ungarn damals nach West-Berlin abgehauen sind, auch getrennt voneinander, aber die sich trotzdem kannten. Und von dem einen wussten wir eine Telefonnummer. Weiß ich gar nicht mehr, woher wir die wussten. Auf jeden Fall wussten wir von dem einen Telefonnummer. Und dann haben wir eine Telefonzelle gesucht und so weiter, haben Leute gefragt, ob sie uns irgendwie Geld leihen können, weil wir hatten ja kein Westgeld dabei, Leute gefragt. Und dann hatten wir ein bisschen, ein paar Pfennige, keine Ahnung, und konnten dann jedenfalls telefonieren. Dann haben wir den einen angerufen. Ewig klingeln lassen. Ewig. Es hat super lange gedauert. Der hat nämlich bei seiner Oma gewohnt. Seiner West-Berlin-Oma. Und irgendwann ging da jemand ans Telefon. Und wir haben dann versucht, in dieser Telefonzelle völlig bescheuert zu dritt gleichzeitig in dieses Telefon zu brüllen. Also ich weiß gar nicht mehr, ob die Oma zuerst dran war oder der Kumpel, den wir da hatten. Aber auf jeden Fall war am anderen Ende sowas wie, hä, wollt ihr mich verarschen? Was soll denn das? Ich lege jetzt hier gleich auf. Bis dann einer von uns weiter, alle Ruhe. Ich rede jetzt alleine. Und dann hat er ganz alleine geredet und hat gesagt, pass auf. Wir rufen dich gerade an, weil, halte ich fest, die Mauer ist offen. Wir sind hier am Kudamm und rufen dich jetzt an, weil wir Tag sagen wollen. Und so. Und der konnte es echt nicht fassen, war aber gleichzeitig so unfassbar müde, dass er meinte, irgendwie, ich gehe hier nirgendwo hin. Und so weiter. Und dann haben wir gefragt, wo wohnt denn der andere Kumpel? Und der meinte irgendwie, ja, der wohnt in Spandau. Wir waren am Kudamm wohl bemerkt.
Seid ihr noch nach Spandau gefahren dann?
Ja, haben wir gemacht. Jedenfalls, der meinte, der wohnt in Spandau. Er hat uns auch die genaue Adresse gesagt, die haben wir dann irgendwie aufgeschrieben, in so einem Übersiedlerheim. Ja?
So. Übersiedlerheim?
Das ist so ein, ja, es ist im Prinzip einfach ein großes Haus mit jede Menge Zimmer drin.
Für Menschen, die,
also ich glaube, heutzutage würde man da erstmal Flüchtlinge hin, weißt du, so, da, du musst sie irgendwo hinstecken, die Leute, von denen du erstmal nicht weißt, die haben noch keine Wohnung, die haben keine Papiere, die haben kein Nix oder so, ne, wir packen die da erstmal hin und dann fangen wir an, die nach und nach abzuarbeiten und so weiter, ne, und so, und ja, so, ich weiß nicht genau, so, das ist der Begriff, der mir hängen geblieben ist, Übersiedlerheim. Ja, und dann hatten wir die Adresse von diesem Übersiedlerheim, da wussten wir auch, da brauchen wir nicht anrufen, das ist ja Blödsinn oder so. Und dann haben wir uns halt auf den Weg gemacht. Mit der U-Bahn bis Rathaus Spandau, mit dem Bus dann noch weiterhin zu diesem Heim. Wir haben, ich würde mal sagen, gefühlte 2 Stunden gebraucht. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber 1 Stunde haben wir bestimmt gebraucht. Und da draußen, also schon in Spandau, als wir da aus der U-Bahn gingen, da war nichts. Komplette Ruhe. Ne? Also hier von wegen Partystimmung, Mauer offen oder so. Null. In dieser Busfahrer wusste wahrscheinlich nur aus dem zufällig, weil er Radio gehört hat, dass die Mauer offen ist. Ansonsten hätte der uns nach Fahrkarten gefragt, die wir natürlich nicht hatten. West-Berlin-Fahrkarten. Ne? Kannst du vergessen. Oder so. Aber wir konnten ihm halt unsere DDR-Ausweise zeigen. Ging.
Cool.
So. Und dann sind wir zu diesem Übersiedlerheim gekommen. Und der Kumpel, den wir da besucht haben, Heiko hieß der. Der wohnte in einem Zimmer, also das hat auch ewig gedauert, in diesem Heim. Das hat super lange gedauert, bis wir in diesem Zimmer waren. Also du musst dir vorstellen, das ist ein richtig großes Haus gewesen, fast so groß wie eine Schule. Ja? Und jede Menge Zimmer in diesem Ding. Und wir mussten dann halt einfach irgendwo klopfen und anfangen zu fragen. Irgendwelche Leute zu fragen. Da gab es dann also auch Leute, die kamen, keine Ahnung, aus Usbekistan oder whatever, die haben kein Wort Deutsch gesprochen, konnten also uns wieder verabschieden und so weiter. Es hat ewig gedauert, bis wir das richtige Zimmer hatten. Ja, wirklich sehr lange. Und dann haben wir in diesem Zimmer ungefähr 10 Leute geweckt. Die haben da alle in diesem einen Zimmer, es war so richtig Doppelstockbetten und so weiter, Ferienlager-Atmo. Alles so Leute, die Anfang 20 waren, würde ich mal sagen, und die alle über Ungarn nach West-Berlin abgehauen sind und jetzt da eben zusammen gewohnt haben und so weiter. Die haben einfach gnadenlos alle geweckt. So. Unter anderem eben auch Kumpel Heiko. Und dann haben wir erzählt, was gerade los ist.
Na, konntest du wahrscheinlich gar nicht fassen, ne?
Eine kleine Party in diesem Zimmer. Genau, die konnten es tatsächlich echt nicht fassen. Irgendwie. Die waren echt so, boah, was, wie bitte? Wir haben hier ein Monster-Ding hingelegt und ihr brauchtet nur einen Ausweis hochhalten? Nein, wir haben keinen Ausweis hochgehalten. Wir sind einfach weitergelaufen. Das hat ja niemand gefragt nach einem Ausweis. Krass. Und so weiter. Nicht mal einen Ausweis hochhalten? Nö, nicht mal das.
Das ist ja, völlig verrückt. Also du kannst jetzt wenn man so zurückblickt, sagen, dass du die Wendenacht maximal erlebt hast, oder? Also nicht einfach um 12 dann gesagt hast, ich gehe jetzt ins Bett und guck mal, was der nächste Tag so bringt. Weil gut, du hast ja aufgelegt, aber oder gehst um 3 ins Bett, gehst nach deinem DJ-Job nach Hause und denkst so, wow, okay, Mauer ist jetzt gefallen. Ich penne jetzt erstmal und dann gucke ich mal beim Kaffee, was so die Nachrichten sagen und dann gehe ich mal gucken.
Ja.
Und aber ich glaube, genauso hätte ich es auch gemacht. Hätte ich da, würde so meinem Naturell entsprechen, ne? Erstmal die Sensation erleben und die Menschen sehen und das spüren. Also du hast es dann wirklich maximal gespürt. Mhm. Wann seid ihr denn nach Hause?
Also der Kumpel, den wir da geweckt haben, der hat in der Bäckerei gearbeitet. Der musste sowieso wahrscheinlich maximal eine Stunde später oder so aufstehen, als dass wir ihn geweckt haben. Und hat sich dann halt fertig gemacht und so weiter. Und wir sind dann zusammen ins Stadtzentrum weiter wieder gefahren. In Reinickendorf hat er in der Bäckerei gearbeitet, das weiß ich auch noch. Und in die Richtung sind wir dann mehr oder weniger alle zusammen gefahren. Und haben uns dann irgendwo verabschiedet oder so und sind dann nach Hause gefahren. Das hat ja auch nochmal 40 Millionen Jahre gedauert, bis ich dann wieder zu Hause war. Ja. Und so. Ich habe ja zu der Zeit auch in Marzahn gewohnt. Mhm.
Wo in Marzahn?
Die hieß Otto-Winzer-Straße.
Gibt es wahrscheinlich nicht mehr, ne?
Naja, doch, die gibt es natürlich noch. Die Straße heißt jetzt, glaube ich, Raoul Wallenberg.
Genau, der Name, den gibt es nicht mehr. Genau. Raoul Wallenberg, dann weiß ich wo.
Ja, genau. Also ziemlich weit hinten in Marzahn. Ja. Also da kommt nicht mehr allzu viel, genau. Und dann ist Arnsfelde, genau.
Krass.
Es hat also auch ewig gedauert, bis ich dann zu Hause war. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt, dann habe ich erstmal gepennt. Ja. Aber also da war es schon lange Vormittag, also bestimmt schon 10 oder so.
Heute würde man sagen, ein klassischer Tag in Berlin.
Ja, ja. Ein ganz normaler Freitag.
Wie du gehst um 9 schlafen.
Ja.
Verrückt, echt cool. Und hast du denn auch dein Begrüßungsgeld abgeholt dann?
Ja, aber Wochen später erst.
Wie lange konnte man das abholen?
Das kann ich dir nicht mehr sagen. Weiß ich nicht. Also lange.
Es ging 100
Mark.
100 Merker gab es damals.
Musstest du deinen Ausweis hinhalten. Und es gab ja unfassbar viele Leute, die, ich weiß nicht, wie oft die 100 Mark abgeholt haben, weil die haben dann irgendwie schnell mal ihren Ausweis, also schnell mal gesagt, sie haben einen Ausweis verloren und dann haben sie sich einen neuen geholt und mit dem zweiten Ausweis dann nochmal 100 Mark geholt. Oder da gab es irgendwie 1000 Tricks oder so. Es gab Leute, die haben sich bestimmt 4-5 Mal die 100 Mark abgeholt oder so. Das habe ich öfter gehört.
Das sind ja ganz schöne Schlitzohren. Aha. Gibt's ja nicht.
Ja, so einer war ich nicht.
Nee, das, natürlich. Das entspricht, würde ich jetzt auch, hätte ich dich jetzt auch nicht eingeschätzt.
Nee?
Nö.
Mist.
Nö. Also, krasse Nacht. Und jetzt war ja, der November war ja eigentlich voll mit Geburtstagsfeiern, 30 Jahre Mauerfall und.
Achso, du bist jetzt schon im 9. November.
Ich bin jetzt im Hier und Jetzt. Und Berlin beruhigt sich jetzt so langsam wieder. Irgendwie spricht gar keiner mehr drüber, habe ich das Gefühl. Außer wir jetzt.
Ja, kann sein.
Ich habe es auch gar nicht mitbekommen.
Weil ich habe auch Tatsache, also in diesem Jahr jetzt nicht so wahnsinnig viel darüber gesprochen oder so. Es gab eigentlich, also auch im Radio gab es niemanden, der mich mal gefragt hätte, hey, irgendwie war eigentlich dein 9. November 89 oder so. Ja. Also ich glaube, du bist der Erste, dem ich das jetzt erzähle.
Cool. Aber schöne Geschichte. Man konnte sich so richtig so reinfühlen, irgendwie so diese Reise durch Berlin, die du gemacht hast, was ja heute eigentlich völlig vollkommen normal wäre, sich einfach ins Auto zu setzen und zum Kudamm zu fahren oder nach Spandau.
Genau. Ja, wie normal das jetzt geworden ist, finde ich natürlich immer wieder krass. Ne? Also ich habe, ich reiße hier mal kurz ein Blatt ab, falls das jemanden wundert, was da gerade so komisch klingt. Ich habe vor ein paar Jahren, also vor einigen Jahren, bin ich zu einer Hochzeit gefahren nach Italien. Ein Freund von mir hat eine Italienerin geheiratet. Das haben sie auch hier in Deutschland einfach gemacht. Leben hier auch zusammen und haben aber eben in Italien nicht zuletzt für die Freunde und die Familie auch, die in Italien lebt, irgendwie eben nochmal so, ich sag mal, so eine zweite große Feier gemacht. Und da bin ich eingeladen worden, eben nach Italien zu kommen, Umbrien und damit zu feiern und so weiter.
Schön.
Das war, lass mich überlegen, ich glaube 2007. Ja, es war 2007, genau, in dem Jahr ist meine Tochter geboren und deswegen meine Ex-Freundin damals nicht mitgekommen, weil sie schwanger war. So. Und dort in Italien ist mir, also das war so eine meiner Reisen, die ich gemacht habe. Ich bin nicht so wahnsinnig viel gereist, aber eben doch schon immer mal wieder. Und das war eine meiner Reisen, die ich gemacht habe, wo ich festgestellt habe, Mann, krass, ich kann jetzt nach Italien fahren. Und das ist ganz normal. Das ist nicht mehr irgendwie, wie bitte, Sie wollen nach Italien ins kapitalistische Ausland, gehen Sie mal bitte dort ins Gefängnis. Nichts dergleichen, nee, ich gehe einfach hin, ich buche, ich fahre nach Italien. Das fand ich, also für mich ist das sensationell.
Das war das, was ich von meinen Eltern auch so krass mitbekommen habe und auch sehr dankbar bin. Mein Vater in Jena groß geworden, meine Mom in der Nähe von Leipzig in Oschatz, und das Leben hat sich ja dann schlagartig geändert und ich war ja ein kleiner Knirps, der dann irgendwann so langsam, irgendwann bekommst du ja mit, was um dich herum passiert, und ich habe immer festgestellt, dass meine Eltern total viel Energie haben und dass alles, was sie halt irgendwie gerade erlebt haben, habe ich halt auch mit eingezogen. Das erste Mal ihren Tunesien-Urlaub, das erste Mal wegfliegen und diese Begeisterung bekommst du ja unterschwellig dann einfach mit.
Ja, natürlich.
Das ist ja dann nicht so, dass du dann als Kind konnte ich das natürlich nicht anfassen, wahrscheinlich auch nicht mit 15, denn erst irgendwann, wenn man dann wahrscheinlich älter wird und das einfach mal so ein bisschen reflektiert, die ganze Sache. Und egal, was wir gemacht haben, ob wir nach Tschechien gefahren sind, ob wir in Winterurlaub gefahren sind, das war alles total besonders und das hast du halt auch gemerkt, dass es an den Eltern nicht spurlos vorbeigeht.
Ja.
Und dafür bin ich extrem dankbar, dass ich halt auch diese Zeit miterleben durfte, weil es hat sich nichts hat sich selbstverständlich angefühlt.
Ja.
Alles, was wir gemacht haben, ob es jetzt so Geburtstagsfeiern waren, die Familie irgendwie in Frankfurt besucht haben, das war alles besonders.
Ja.
Und ich finde es schön, weil sich das bei mir immer noch so hält.
Ja.
So diese Wertschätzung für diese kleinen Sachen. Und selbst wenn meine Eltern im Urlaub waren und ich bei meinen Großeltern 2 Wochen war, sind die ja wiedergekommen und die waren einfach happy, die waren glücklich und es war was total Schönes. So.
Ich weiß noch an dem Tag, als ich wieder nach Hause gefahren bin, also ich war ungefähr eine Woche da oder 5 Tage, ich weiß nicht mehr genau. Das war jedenfalls ein Tag, da hat ist einer meiner langjährigsten Freunde, der Bräutigam sozusagen, mich begleitet nach Rom, weil in Rom ging der Flieger und der ging erst am Abend, das heißt, oder am Nachmittag, späten Nachmittag oder so. Das heißt, wir hatten in Rom nochmal einen ganzen Tag so, wir beide laufen durch Rom, gucken uns Sachen an und so weiter. Und es gab irgendwann eine Situation, wo ich in Rom da stand und auch gesagt habe, Mann ey, zieh dir das mal rein, wir stehen hier in Rom. In Rom. Also für mich ist das, wie gesagt, ich finde das sensationell. Es gibt noch eine ganz andere Nummer, die ich sensationell finde, die heutzutage ja ganz normal ist irgendwie, also jedenfalls in der Zwischenzeit schon als so richtig normal empfunden wird. Und zwar, dass wir in so einem Europa leben mit einer Währung.
Ja.
Das ist, ich finde das sensationell.
Ich finde es auch gut.
Also ich erinnere mich ja auch noch an Reisen, da bin ich nach Spanien gefahren und musste Geld umtauschen in, ich weiß gar nicht mehr, wie die spanische
Pesos.
Währung, Pesos. Das war die Hölle. Und diese Umrechnerei und so weiter, das ätzend.
Oder nach Österreich, du brauchst erstmal Schillinge.
Ätzend, ja. Also wirklich schlimm. Und in der Zwischenzeit ist, du kannst durch Europa reisen.
Brauchst keinen Reisepass.
Du brauchst keinen Reisepass, aber du musst eben auch kein Geld umtauschen. Nee. Du holst dir, du musst nicht mal hier Geld, du kannst dort Geld abholen, mit dem, gehst einfach zum Automaten und kriegst das Geld, das du kennst, bezahlst damit in der Währung, die du kennst, und du weißt auch, okay, das ist der und der Wert. Du musst nicht umrechnen, ausrechnen. Nee, nee, nee. Das ist, ich finde das großartig.
Das ist ein schönes, das ist
gut. Eine super Errungenschaft. Ja.
Und da kann man das, das ist mal voll entfernt, dann, wenn man sich dann mal so in die Lage reinversetzt, dass ja Großbritannien mit ihrem Brexit, also, weiß ich nicht.
Die haben ja auch ihre Kohle nach wie vor, ne?
Ja, ja, klar. Okay. Aber das soll ja, ja nicht Thema sein. Ja. Muss man wahrscheinlich, wenn man sich über den Brexit unterhält oder das, was kommt und was noch war, ich glaube, das ist ein genauso großes Thema, wie sich über Fridays for Future zu unterhalten und über Kinder, die irgendwie freitags auf der Straße sind, großes Thema. Aber dafür sollten wir dankbar sein, dass wir die Möglichkeit haben. Genauso jetzt du fährst nach Frankreich und musst jemanden anrufen oder du wählst dich im Internet ein und musst nicht gleich quasi dich sorgen, ob du das jetzt noch bezahlen kannst, deine Handy rechnen, oder du kommst dann nach Hause und da warten dann erstmal 120 Euro.
Ja.
Auf dich. Ja. Ne? Und das ist, glaube ich, schon eine besondere Sache, und das sollten wir uns auch halten, dieses Gut. Mal gucken, wo die Reise hingeht und wie das in den nächsten 10, 15, 20 Jahren aussieht. Ich hoffe, nicht schlimmer.
Ich hab ja als Student, der ich ja immer noch bin.
Das ist eigentlich ganz geil, oder?
Ja, ich bin noch Student. Tatsache ganz geil. Das Lustige, dass ich an den Universitäten Europas mich ins WLAN einwählen kann.
Ach,
na, das ist extrem geil.
Das ist gut.
Genau. Das ist EduRoam heißt das.
Da hast du ja noch einen Studentenausweis, ne?
Ich habe noch einen Studentenausweis.
Genau. Hast du ein Studententicket?
Ja.
Hab ich auch. Das ist so der Hammer, ey.
Genau.
Dann kriegst du Ermäßigung und so überall.
Genau, im Kino und so weiter.
Siehst du, da krieg ich keine Ermäßigung.
Ja.
Ich habe einen Schwerbehindertenausweis, und mit dem Schwerbehindertenausweis kriegst du keine Ermäßigung im Kino. Aha. Die meisten. Außer du hast da so ein B drin stehen, dann bekommt die Begleitperson die Ermäßigung. Ah, aber okay. In den Freizeitparks, so las ich, hast du mit einem Schwerbehindertenausweis, musst du nicht anstehen.
Ja.
Sondern du kannst nämlich an der Schlange vorbei.
Genauso auch am Bundestag, falls du mal dir die Kuppel angucken willst oder so.
Echt? Das ist ja schön.
Schwangere und Schwerbehinderte.
Das kann man ja auch gleich setzen. Du kannst
komplett an der Schlange vorbeilaufen. Hier, Tag, mein Ausweis, Wiedersehen. Und Begleitperson natürlich. Ne? Also ist ja nicht, also der eine Schwerbehinderte geht rein, die anderen stehen da 3 Stunden an. Ist ja Blödsinn.
Ja, klar. Aber ich will das nächstes Jahr mal testen mit dem Freizeitpark. Irgendwie mit einem guten Kumpel mal hin und da mal eine Schlange vorbei sneaken. Und dann haben wir natürlich auch unsere Rubrik im Großstadtballett, die in so gut wie jeder Folge einmal angespielt werden sollte, weil ich ja auch ein sehr neugieriger Typ bin und mich auch mal über kleine Mitbringsel freue. Also, Thomas, was meinst du, kommt jetzt?
Das Mitbringsel der Woche.
Vollkommen richtig. Das Mitbringsel der Woche. Präsentiert vom Großstadtballett. Das Mitbringsel der Woche in der Jahresabschluss-Weihnachts-Edition mit Thomas Haag und mir, dem Flo. So, erzähl mal.
Pass auf, ich hol's erstmal raus, ja?
Soll ich meine Augen zumachen?
Nö.
Okay, meine Augen sind offen.
Wie du willst.
Oh, da klimpert schon was. Die Brille war es nicht.
Tada! Hast du eine Ahnung, was das ist?
Thomas zeigt mir gerade 2 kreisrunde Metallscheiben, die ausgeschnitten sind in der Mitte mit partiell aufgedruckten...
Ausgestanzt sagen?
Ausgestanzt, ja, ist ausgestanzt. BASF. Sitzt ja auch hier in der Nähe, ne?
Nö.
Nee? Wie heißt die Firma hier vorne in dem Turm?
Puh, keine Ahnung.
Oh, jetzt kommen jetzt schon die ersten Gäste hier, interessant.
Ja.
Was ist denn das? Erzähl mal.
Das sind Bobbys, sogenannte Bobbys. Und zwar ist es wie folgt. Als ich im Radio angefangen habe zu arbeiten, wurden bestimmte Sachen noch auf Tonband geschnitten. Das heißt, du hast Tonbandmaschinen gehabt, und zwar gab es bei Radio 1 von diesen Tonbandmaschinen bestimmt 20, wenn nicht noch mehr als 20. Irre viele Tonbandmaschinen. Allein in den Studios standen ja schon 3 oder 4 rum. Und denn von den Studios, ach, also 20 stimmt auf keinen Fall. Allein in den Studios standen bestimmt 3, 4 Maschinen und es gab 3 Studios. So, das alleine sind ja schon irgendwie genug. Also es gab bestimmt 30 oder noch mehr Tonbandmaschinen. Und es gab von diesen Dingern, die hier so rumklimpern, gab es bestimmt Hunderte. Und auf diesen Dingern wurden, naja, alle möglichen Schnipsel eben drauf gemacht. Mhm. Wenn du Sachen vorproduziert hast, die du eben nicht live im Radio sprechen wolltest, dann konntest du sie eben nicht digital abspielen, so wie heute. Heutzutage wird alles digital gemacht. Und so weiter. Aber damals, als ich angefangen habe, und das ist das Krasse, es ist ja noch nicht ewig her. Damals heißt es ja nicht 1962. Damals heißt im Jahr 2000, 2001. Mhm. Und in der Zeit wurden immer noch Sachen nicht digital abgespeichert, sondern als Tonband gemacht. Also auch die kleinsten Sachen. Ja. Du hast manchmal einen 30 Sekunden Vorsetzer-Schnipsel, in dem du kurz, also Vorsetzer sind die Dinger, wo du kurz erklärst, du wirst gleich ein Interview führen mit, sagen wir mal, keine Ahnung, Robert Habeck. Wer ist eigentlich Robert Habeck? Warum reden wir mit Robert Habeck und zwar über welches Thema? Diese 3 Sachen werden zusammengebaut in einem sogenannten Vorsetzer und dieser Vorsetzer kommt sozusagen, wird eingespielt, bevor das Interview stattfindet, damit der Hörer draußen eben einfach weiß, okay, wir reden jetzt also mit Robert Habeck über dieses Thema. Und früher, heutzutage, wie gesagt, wird es einfach digital gespeichert. Früher wurden diese Dinger auf Bobbys gespeichert.
Cool. Wer kommt also denn auf Bobby, auf den Namen?
Ich weiß nicht, warum die Dinger Bobbys heißen. Das frage ich mich eigentlich die ganze Zeit schon. Aber so sahen die aus, ne? So 2, ja, wie groß ist das hier? Das sind keine 10 Zentimeter, würde ich sagen, im Durchmesser.
No.
Sind ja aus, keine Ahnung, Aluminium? Ist das Aluminium? Ich glaube nicht. Ja, würdest du denken, dass das Aluminium ist?
Ich glaube, das ist Alu.
Oder Zink oder so Zeug?
Nee, das ist Alu.
Okay, dann ist es Alu. Genau, und dann hast du da so ein Stück Tonband gehabt und bei so 30 Sekunden kannst du dir ja vorstellen, das Tonbandstück ist vielleicht 1 Meter lang. Und wenn du das um dieses Ding hier rumwickelst, siehst du es kaum. Weil es wirklich ganz, ganz wenig ist. Das ist nicht eine 4-Stunden-Aufnahme, die rumgewickelt um den Bobby irgendwie letzten Endes selber auch nochmal 10 Zentimeter breit ist oder so. Genau, das ist so ein einzelner kleiner und die wurden dann gerne auch mal Schnürsenkel genannt. Ne? Diese Teile, die du da drum gemacht hast und so weiter. Das Lustige an diesen Bobbys ist, als die überall noch rumstanden, auch in den Studios rumstanden und so weiter, wurden die halt einfach immer gestapelt. Ne? Also so einer auf dem anderen und so weiter. Und dann musst du dir vorstellen, standen auf Fensterbrettern zum Beispiel 6, 7, 8, 9 solcher Stapel nebeneinander und jeder Stapel war 20, 25 Bobbys hoch. Riesenmassen von diesen Teilen.
Krass.
Aber manchmal passieren eben auch Unglücke. Und in so Studios, es gibt wirklich lustige Aufnahmen, wo der Nachrichtensprecher ganz seriös seine Nachrichten liest und im Hintergrund fallen einfach mal 300 Bobbys runter.
Geil.
Wer war das? Ein Klimperkrach machen, da fällt dir nichts mehr ein zu. Das Lustige ist, als Radio 1 komplett digitalisiert wurde, das war ja vielleicht so 2003 oder so, als sie umgezogen sind ins neue Radiohaus draußen in Potsdam, und dann klar war irgendwie, okay, wir machen hier gar nichts mehr mit Tonbändern, verschwanden von einer Nacht zur anderen irgendwie diese Bobbys.
Hat sich jeder was mitgenommen, ne?
Ich weiß es nicht genau. Also so viele Bobbys kannst du ja auch nicht mitnehmen oder so. Ich habe natürlich keine Bobbys geklaut. Selbstverständlich habe ich keine Bobbys geklaut. Nein, die Bobbys, die ich habe, die habe ich mir ganz legal irgendwo gekauft. Und habe jetzt zu Hause vielleicht noch so 10 Stück. Diese 2 jedenfalls habe ich dir mitgebracht. Und es gibt auch einen Grund, warum ich mir welche genommen habe. Nicht, dass ich eine Tonbandmaschine zu Hause hätte, wo ich die benutzen könnte für das, was sie mal zu gebrauchen waren. Aber sie haben ja so eine Vertiefung hier in der Mitte. Ne?
Flaschenöffner.
Nein, viel, viel lustiger. Du kannst die so einfach zum Beispiel in dein Fensterbrett legen und in die Vertiefung passt dein Teelicht.
Das ist ja verrückt. Stimmt. Das ist ja krass.
Und dann kannst du, die sind einfach sehr schöne Teelichthalter,
geil,
wie ich finde.
Richtig
oder
gut,
sehr
ja,
besondere Teelichthalter. Ja. Und das Schöne ist, an diesen 2 Bobbys, die ich dir mitgebracht habe, als Mitbringsel der Woche. Ich schenke sie dir.
Das ist ja verrückt. Ich liebe Geschenke. Toll, richtig cool. Und ich werd rausfinden, zu was man diese Bobbys noch nutzen kann. Nicht nur als Teelicht.
Ach so, nee, natürlich. In den Studios wurden die natürlich, also du musst dir vorstellen, in den 90ern, 80ern, ich weiß nicht genau, bis wann das war, es wurde ja überall geraucht und es war ja auch überall Raucherlaubnis und so weiter. Die wurden ständig als Aschenbecher benutzt. Ständig. Und manche, und dann sind die auch runtergefallen mit den Geil. Kippen drin und mit der Asche und so weiter. Es sah auch wirklich oftmals nicht sehr lecker aus in den Studios. Nicht zuletzt, weil halt die Bobbys, naja, als Aschenbecher benutzt wurden, auch wenn sie dafür nicht wirklich viel taugen oder so.
Richtig
als
geil.
Teelichthalter finde ich sie super. Ah,
cool. Werde ich alles rausfinden und werde dir mal einen ausführlichen Bericht dann geben. Ich danke dir.
Ja, sehr gerne.
Für das Mitbringsel und das Geschenk und auch für die Geschichte dahinter. Und ja, ganz, ganz großen Dank.
Sehr gerne.
Es gibt eine Person, die hast du wahrscheinlich schon mal gehört, wenn du eine Folge Großstadtbald gehört hast und hatte ganz, ganz aufgeregt geschrieben die Woche und gesagt, ich muss noch was loswerden, jetzt so zum Ende des Jahres 2019 und dann kann er jetzt mal hier kurz seine Bühne haben.
Dieters Diary. Aloha, meine Weihnachtszimtsternchen. Wundert euch nicht, Leute, eure Tante Dieter hat's wieder am Hals. Und damit meine ich nicht das, was ihr jetzt denkt. Also, wir können es nicht verhindern. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir sollten uns mal langsam Gedanken über unsere guten Vorsätze machen. Wobei ich mich immer frage, wieso wir uns immer so schwere Sachen wie Abnehmen oder weniger Alkohol trinken vornehmen. Wieso nicht mal so gute Vorsätze wie mehr als 30 Sexpartner im Monat oder 2020 mehr Geld ausgeben als 2019? Das kann man immerhin durchhalten und man ist am Ende des Jahres nicht so frustriert. Lasst euch doch mal was Kreativeres einfallen, als sich zum vierten Mal im Fitnessstudio anzumelden. Ich habe mich ja nur einmal angemeldet und bin immer noch da. Natürlich nicht zum Sport, aber ich darf Smoothies trinken, heißen verschwitzten Boys beim Sport zu schauen. Na, unter der Dusche habe ich eine Peepshow on Fleek. Das bekommt man auch nicht überall für 29,99 monatlich. Aber Leute, mal ehrlich, wenn das mit den guten Vorsätzen klappen würde, wieso machen wir das dann jedes Jahr aufs Neue? Trotzdem wird sich eure Tante Dieter etwas vornehmen. Ich werde versuchen, nächstes Jahr noch besser auszusehen. Und glaubt mir, Leute, das wird von Jahr zu Jahr schwerer. Bald könnt ihr mir einen Spachtel zu Weihnachten schenken, damit ich es etwas leichter habe. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit und einen dicken Sack voller prachtvoller Geschenke und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Denn wie sagte mein Ex-Ex-Ex-Ex-Freund immer, an Silvester sollte man für einen reibungslosen Jahreswechsel immer Gleitgel im Hause haben. Knubu, eure Weihnachtselfe Tante Dieter. Bye!
Was bitte ist denn Knubu?
Knutschis und Bussis.
Aha.
Okay. Abkürzung.
Knubu. Okay.
Hast du Vorsätze? Nee. Machst du sowas?
Nee. Also nie.
Nie?
Nee.
Weil du nicht einhalten würdest oder weil dich das unter Druck setzen würde?
Ja, also beides, ne? Aha. Also es würde dich unter Druck setzen und dann hältst es ja eh nicht ein und dann ist der Druck wieder da und dann, das ist Quatsch.
Ich frag mich
auch. Also ich setz mir natürlich, also es gibt natürlich Sachen, wo ich mir sage, irgendwie, ja, das will ich jetzt mal angehen. Ne? Mhm. Hatten wir ja vorhin zum Beispiel, dass ich gesagt habe, ja, ich müsste noch die Arbeit schreiben, vielleicht mache ich es nächstes Jahr, aber das ist jetzt auch kein guter Vorsatz fürs nächste Jahr, sondern es ist ein, ja, mal gucken, ob ich im nächsten Jahr die Chance habe, das denn zu machen. Schön wär's. Wenn es nicht klappt, denke ich mir auch nur, oh, schade, hat auch in diesem Jahr nicht geklappt. Aber das ist jetzt kein Vorsatz, wo ich mir denke, ja, das wird es jetzt aber im nächsten Jahr um. Nee.
Ich habe auch, wenn ich so überlege, ich habe eigentlich auch keine Vorsätze. Ich habe halt nur so ein bisschen im Kopf, was so in dem Jahr ansteht. Also was wichtig ist und mit welcher Situation ich mich anfreunden muss. Und nächstes Jahr ist, glaube ich, so ein nächster Meilenstein in meinem Leben, weil meine Dienstzeit bei der Bundeswehr aufhört.
Ach, das hört irgendwann auf?
Ja, ja. Also es gibt ja Zeitverträge und oder du bist halt wirklich Berufssoldat.
Ja.
Und dann bist
du. Das hätte ich gedacht bei dir.
Nee. Also ich bin tatsächlich ausgewählt worden in diesem Jahr. Aber es ist halt nicht so einfach, wenn du eine chronische Erkrankung hast. Weil das ist ja schon eine Übernahme, ein beamtenähnliches Verhältnis. Mhm. Und auch in Zeiten von Inklusion und Gleichstellung, schwieriges Thema. Mhm. Und bis dato noch nicht von Erfolg gekrönt. Also ich bin jetzt in meiner
Aber würdest du es machen wollen?
Ja. Ich würde es, okay. Wie gesagt, seit meiner, also ich habe Multiple Sklerose.
Hm, weiß ich.
Und seit meiner.
Podcast.
Ich muss dann immer für die anderen nochmal das skizzieren. Und deshalb muss ich jetzt gerade noch damit rechnen, dass ich am 1.10.2020 keine Uniform mehr trage, weil das ist der Tag X, an dem ich dann Zivilist bin und muss dann 2020 jetzt auch in die Potte kommen mit meiner Berufsplanung. Wie geht's weiter? Kriege ja auch eine gute Förderung durch die Bundeswehr, die ja deiner Dienstzeit angemessen dann ist und möchte ja dann so gut aufgestellt wie möglich dann aus meinem Dienstverhältnis kommen.
Und könntest du im Auftrag der Bundeswehr weiterarbeiten? Als Zivilist?
Bestimmt. Also der Binnenarbeitsmarkt Bundeswehr ist ja relativ groß. Gibt es auf jeden Fall als Tarifbeschäftigter. Aber ich würde halt nicht in dieses Beamtenverhältnis erstmal reinkommen.
Okay. Hat ja auch nicht nur Vorteile.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, deswegen, also mal gucken, das ist so mein Vorsatz für 2020 und ansonsten bin ich eigentlich absolut cool mit mir selbst.
Also ist zum Beispiel die Frage, ob du als Beamter diesen Podcast hier weitermachen dürftest.
Klar.
Ja, also warum es nicht? Gibt einfach Sachen, die können dir ja Sachen vorschreiben, können dir sagen, okay, das darfst du nicht tun, Punkt. Mhm.
Also es ist ja bei der Bundeswehr genauso. Also die Bundeswehr ist ja mittlerweile so weit, dass man Social-Media-Richtlinien rausgegeben hat für die Soldaten. Und Hashtag Social Media Division ist natürlich für die Bundeswehr auch ein Bild in der Öffentlichkeit. Mhm. Und früher war es ja noch so, 2008, als ich rein bin, bloß keine Bilder irgendwo posten, bloß keinen Namen zeigen, keinen Dienstgrad. Und mittlerweile ist es eigentlich gewollt, dass man auch so Bilder aus dem Arbeitsalltag auch zeigt und das halt auch positiv darstellt. Natürlich jetzt nichts krass Kritisches gegen seinen Arbeitgeber. Und deswegen... Also darfst du natürlich nicht zeigen, was jetzt irgendwie unter Verschluss ist oder irgendwelche prekären Details enthält. Aber finde ich, ist ein guter Weg und deshalb denke ich, dass auch so ein Podcast-Thematik für einen Arbeitgeber nichts Schlechtes ist. Also wenn ich jetzt natürlich am Wochenende in meinem Podcast jedes Mal über die Bundeswehr herziehen würde, was ich ja nicht mache, dann wäre das auf jeden Fall am Ziel vorbei und dann könnte man dann auch sagen, hör mal auf damit.
Ja, verstehe.
Du hast dich verpflichtet und trittst für etwas ein und dann machst du das dann auch entsprechend in deiner Freizeit. Nee. Ja. Genau, das würde ich da definitiv noch weitermachen. Also ich suche mal meinen nächsten Job so aus, dass ich meinen Podcast behalten kann. Mhm. Würden Sie Ihren Podcast dann aufgeben für uns? Nee.
Ja.
Würde ich nicht machen. Thomas, dann haben wir unsere Vorsätze Vorsätze geklärt. Würdest du, hattest gerade kurz was angerissen, wem erzählst du das? Wäre das eine Sache, worüber du reden könntest oder wollen würdest? Oder ist es, weil ich habe jetzt noch nicht gefragt, deswegen, weil ich nicht wusste, was es halt ist.
Ach so, ja. Du meinst Thema Krankheit oder sowas?
Ja.
Also ich habe keine chronische Krankheit in dem Sinne, so wie du sie hast. Ich bin als Jugendlicher am Knie operiert worden, am linken Knie. Und zwar hatte ich da so eine Art Wasserblase drin, so eine Art Tumorgewächs im Knochen. Und das ist halt 1985 sehr aufwendig und sehr groß rausoperiert worden. Mhm. Das ist eine Operation, die man in der Größe mit diesem Umfang so heutzutage gar nicht mehr machen würde. Würde alles sehr viel kleiner sein heutzutage. Denn heutzutage weiß man halt auch, mit einer Operation dieser Größe macht man eben auch wahnsinnig viel kaputt in so einem Knie. Und das Knie ist eben einfach ein verdammt kompliziertes Gelenk und sehr, sehr störanfällig. Und das merke ich jetzt natürlich deutlich. Mhm. In der Zwischenzeit habe ich ein künstliches Kniegelenk drin. Ne? Also eine Vollprothese aus Stahl.
Ne? Krass.
Genau, habe auch so einen Ausweis dafür, falls ich am Flughafen, denn am Flughafen piepse ich auf jeden Fall. Und falls ich da rausgezogen werde, kann ich mit meinem Ausweis beweisen, irgendwie ich pieps, weil das Knie nicht meins ist. ja, deswegen, wem sagst du das? Okay, also so, ne? So Gesundheitsprobleme sind nicht so einfach.
Nee, ist auf jeden Fall nicht so. Aber was einen nicht umbringt, ne? Mhm. In dem Sinne.
Das ist auch, muss ich echt sagen, also ich habe ja viele, viele Jahre lang zu tun gehabt mit diesem Knie, konnte nicht gut, also laufen, war nicht gut drin und so weiter. Rennen sowieso nicht, irgendjemandem hinterherrennen oder den Bus kriegen wollen oder so, kann sich ja komplett vergessen oder so. Wenn ich irgendwo aufgelegt habe und Party so gemacht hätte, wie ich es heute mache, also so richtig so abfeiern, mittanzen und so weiter, das hätte ich 2 Wochen gespürt in diesem Knie. Es hätte mir wehgetan vom Knie aus bis in die Haarspitzen. Das ist halt nicht mehr der Fall, denn ich habe ein künstliches Kniegelenk, seitdem ist das wieder fit. So, ich habe keine Schmerzen mehr, das ist super.
Sieht man dir auch nicht an. Also wir haben ja nun schon 1-2 Mal hinter deinem DJ-Pult gedanced.
Yeah.
Ich habe da überprüft, ob auch arbeitsschutzmäßig da alles eingehalten wird bei dir am Arbeitsplatz. Und das Gute ist, du nimmst das auch wirklich ernst. Ja, also selbst deine Schuhe sind ja leuchten.
Mhm. Nicht immer, also letzten Freitag habe ich hier wieder süß aufgelegt und hatte sie nicht an. Die Leuchteschuhe, die ziehe ich nämlich tatsächlich nur an, wenn es trocken ist, also das Wetter trocken ist.
Finde ich gut.
Genau, und das sind so Schuhe, also im Prinzip eigentlich ja Kinderschuhe, mit so LED-Leuchtesohlen oder so. Ich finde als DJ im Süß unten, ich
kann
das auch echt nur dort, Tatsache wirklich, und habe mir die auch wirklich nur für Süß für den Keller gekauft. Aber ich finde, genau an der Stelle kann man das super machen.
Richtig cool. Ich freue mich ja mal, denn da kenne ich mal, Thomas ist da. Ja. Ja, klasse, du bist alles sicher heute.
Was ich auch immer lustig finde, ist, wie viele Leute das nicht sehen.
Nee.
Ich denke immer.
Du musst einen Handstand machen,
nächstes Mal einfach. Ja, ich müsste vielleicht mal einen Handstand machen, weil selbst die Leute, die neben mir stehen, kriegen nicht mit, dass meine Schuhe leuchten. Ich denke, irgendwie, also entschuldige mal bitte.
Da muss man mal vorkommen aus seiner.
Die leuchten ja nicht nur so ein bisschen. Das ist ja, also hell. Die knallen ja auf volle Pulle.
3000 Lumen.
Annähernd. Und dass man das nicht sieht, so auch aus dem Augenwinkel raus oder so.
Verstehe ich nicht, also sieht das sofort.
Ich bin ein Auge für. Ich finde auch, das sieht man sofort. Aber naja,
manche
Leute sehen es nicht.
Machst du Musik an Silvester?
Ja, ich lege an Silvester hier in dieser Bar auf.
Ach, verrückt.
Hier in der 62-Grad-Bar.
Gibt es da noch Karten?
Ab 21 Uhr, ich weiß es nicht.
Interessant. Der ist natürlich eine mega bombastische Aussicht hier oben.
Ja, also hier wird man also wirklich sowas von Silvester feiern können. Krass. Denn mal vielleicht mal ganz kurz für die Leute, die diese Bar nicht kennen. Von diesem Balkon aus kann man in die eine Richtung bis über Treptow hinaus immer am Wasser entlang gucken. Und das sieht schon gigantisch aus. Mhm. Denn diese Bar steht ja wirklich genau an der Spree. Die Oberbaumbrücke kann man hier sehen, wenn man nach links rausguckt. Und dann, wie gesagt, über die Oberbaumbrücke hinaus bis nach Treptow und anders lang kann man bis zum Alexanderplatz und weiter gucken. Also man sieht wirklich, also gerade wenn es nicht bewölkt ist oder so, man kann hier wirklich gigantisch weit schauen. Und das wird Silvester
mega cool.
Ein Erlebnis.
Ja, also ich habe ja schon Bilder gesehen. Letztes Jahr war ja auch schon eine hier, ne?
Letztes Jahr war wohl auch schon eine hier und die soll wohl auch erfolgreich gewesen sein. Ich war es nicht. Ja. Keine Ahnung, wer hier aufgelegt
hat. Dann wird es jetzt erfolgreicher.
Schauen wir mal.
Bringst du den Leuchteschuh mit?
Nein.
Thomas, eine Frage habe ich noch und die liegt natürlich jetzt vielen Zuhörern brennt auf der Zunge. Mhm. Weißt du, ob es dieses Jahr Weiße Weihnachten geben wird?
Nö, weiß ich nicht. Ich hoffe auch nicht, also ich hoffe in Berlin nicht. Ich finde Schnee in Berlin in der Stadt
ätzend, ne?
Ätzend, also vor allem, wenn es nicht genug Schnee ist. Entweder es schneit so richtig, also wirklich richtig, dass bergeweise Schnee überall liegt, weil dann liegt eben auch Schnee. Mhm. Oder es schneit bitte sehr gar nicht. Meinetwegen regnet es dann auch. Das ist dann halt so. Aber so ein bisschen Schnee, der innerhalb kürzester Zeit einfach nur eine dreckige, widerliche Pampe wird und überall rumliegt,
bringt einem auch nichts.
Ätzend. Ne? Ätzend. Und dann friert das über Nacht. Mhm. Morgens kannst du nicht laufen.
Dann ist ja schwarz irgendwann.
Dann hast du so eine schwarze, schmierige Frostpampe, auf der die ganze Zeit, oh nee, come on. Wenn du dann ausrutschst und hinfällst und deine Klamotten versaut bis sonst wann, nee. Also entweder es schneit und dann schneit es metertief oder bitte gar nicht.
Ich hoffe ja, werde ja den ersten Weihnachtsfeiertag in Jena verbringen und da sind die Chancen ja nicht mehr ganz gut, dass da nochmal ein bisschen Schnee oben auf dem Berg liegt. Mhm. Dann kann ich mal einen Schlitten rausholen und dann die Piste runterheizen.
Ich war ja letztes oder vorletztes Jahr, weiß ich gar nicht mehr, über Silvester mit meiner Familie im Harz. Und das war natürlich schneetechnisch gigantisch.
Wo im Harz?
Ja. Doch. Weiß ich doch nicht. Meine Frau hat das gebucht, ich bin mitgefahren. Ich habe keine Ahnung, wie der Ort hieß.
Herrlich, ich mag den Harz.
Ja, ich mag das schon auch da. Ganz kleiner Ort mit so ganz pittoresken Straßen und Fassaden, alles wirklich sehr nett und wie sehr hübsch. Was ich so ein bisschen anstrengend an so kleinen Orten finde, ist einfach die Tatsache, dass da um 18 Uhr ist er einfach dicht.
Ja, ist keine Party mehr.
Genau, da kriegst du auch mehr oder weniger nicht mehr wirklich freiwillig was zu essen. Das fand ich ein bisschen anstrengend. Mhm. Aber ansonsten ist das natürlich klar, wenn du mit so einem kleinen Balk da irgendwie durch die Straßen ziehst oder durch die Gegend dort eben auch und wie, und das ist alles tief verschneit bis sonst wohin und so. Und wir konnten Schneemänner bauen und hast du nicht gesehen oder so. Das ist cool. Das ist schön.
Klingt nach einer guten Zeit.
Ja.
Im Harz.
Im Harz, genau.
So. Das soll es dann auch erstmal gewesen sein für das Jahr 2019. Danke, dass du da warst heute. Und
hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
Gespräch hatten und auch so ein bisschen in deinen 9. November 1980 eintauchen durften und in dein Leben, Thomas. Ich möchte mich auch bei allen anderen bedanken, bei den Zuhörern natürlich, bei dem kompletten Ensemble, hinter dem Großstadtballett, Tante Dieter, Fabian, Oskar Wien, Francie Fu, alle Gäste der 12 Folgen im Großstadtballett 2019. André, der Roten Bar, Frittenfisch-Podcast, Kevin und Mitarbeiter vom Schneeweiß-Restaurant, Live and Kicking, Ferdinand Pilz und natürlich heute auch der 260-Grad-Bar, die ihr Etablissement zur Verfügung gestellt haben. Ich freue mich auf 2020. Ich hoffe, ihr bleibt genauso gesund, wie ihr auch 2019 hoffentlich gesund wart. Und Thomas, ich freue mich auf Abende im Süßbar gestern.
Ja, ich auch.
Und wünsche dir und deiner Familie auch richtig schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ja, frohe Weihnachten auch dir.
Und dann sehen wir uns.
Und dann sehen wir uns bald.
Also, auf morgen. Bis Wiedersehen.